Willkommen zu Fahrradio, dem Podcast zum Fahrradfahren, der Talkshow, in der manchmal auch Gäste drin sind. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas.
Und heute ist manchmal mit zwei Gästen, und zwar mit Eva und Joas, die sich im Lauf der Sendung noch vorstellen werden. Heute ist übrigens der 17. Mai 2017, 20.11 Uhr, um genau zu sein.
Wackelst du eigentlich auch immer mit dem Kopf, wenn die Musik läuft?
Weiß ich nicht, hast du jetzt vielleicht gucken müssen, ne? Aber unbewusst vielleicht.
Joas hat nicht gewackelt, ich sehe es.
Mit dem Herzen.
Ja.
Ich bin ja langjähriger Hörer und kenne die Musik sehr gut. Ich finde die sehr, sehr schön und bin jedes Mal gespannt, was dann folgt.
Du weißt ja, dass die mit welchem Instrument die gespielt ist, oder?
Ja, alles vom Fahrrad, ne?
Ja.
Soweit ich das weiß. Irgendeinen Komponisten habt ihr da engagiert, der mit Fahrradteilen Musik macht.
Das wäre was, ja, wenn wir den engagiert hätten. Nee, der hat es von alleine gemacht. Wir haben es gefunden und dann haben wir ihn gefragt, ob wir es verwenden dürfen. Ja, nur leider weiß YouTube das nicht. Und wenn ich wenn ich den Podcast dann als Video zu YouTube hochlade, kommt ungefähr eine Sekunde später eine Mail an: Copyright-Verletzung in deinem Podcast. Ist nicht weiter schlimm, sagen sie dann, du kannst nur keine Werbung machen in deinem Podcast. Das Geld kriegt der andere, dem die Musik gehört. Okay. Also deshalb habe ich mich noch nicht um einen Ersatz gekümmert.
Also, Joas, du hast ja schon gesprochen. Wir haben noch einen zauberhaften zweiten Gast, der hier auf meinem Bildschirm allerdings nur so blass lila aussieht und wabert so leicht.
Bei mir steht EU drauf. Und bei dir, Thomas?
Bei mir nicht. Das ist so ein schönes Lila. Jetzt nicht so, dass man sagt, ein doofes Lila, sondern ein schönes Lila. Und es war so ein bisschen. Flieder, ja. So tendenziell Flieder. Hm. Und wer verbirgt sich wohl dahinter, hinter diesem tendenziellen Flieder?
Ich nehme an, das bin ich.
Ah, genau. Ja, du hast heute Abend Zeit, um mit uns zu plaudern. Eva, das ist sehr schön, freue ich mich sehr.
Und ich mich auch.
Das Ganze ist zwar Internet und global und allem, aber während ich in Stuttgart sitze und mein Bruder in Köln, wo sitzt du denn gerade?
Ich sitze in Berlin.
Mhm.
In meiner Wohnung, die ihr nicht sehen könnt, weil ich mich hinter dem fliederfarbenen Gewaber verberge. Aber sehe, dass Joas die Haare geschnitten hat, zum Beispiel.
Richtig.
Das ist ja sehr aufschlussreich alles. Ich dachte, das ist ein Podcast, wo man gar nicht gefilmt wird. Von daher hättest du dir vielleicht gar nicht so eine Mühe geben müssen.
Nein, es war mal wieder fällig. Die waren ja in Berlin eigentlich schon zu lang. Beziehungsweise auf dem Weg von Frankfurt nach Berlin. Ja, und um das abzurunden, ich sitze in Bonn.
Okay. Also Joas hat es jetzt nicht übertrieben. Er hat keinen Anzug an oder sowas. Und er hat sich's gemütlich gemacht. Und ich sehe, du trinkst was. Hast du zu trinken?
Nur ein Pilsner Urquell. Ich hatte mir zwar am Wochenende extra zwei Kraftbiere gekauft, schon im Hinblick auf eure Sendung.
Ah, sehr gut.
War ich aber am Sonntag so neugierig, wie die denn schmecken würden, dass ich sie am Sonntagabend beide schon getrunken habe. Und hatte jetzt keine Chance mehr, weil das Radfahren mit meinem Sohnemann vorging, noch schnell nachzukaufen. Deshalb ist das jetzt nur ein normales Pilsner Urquell. Also schmeckt ganz okay, aber nicht so hopfig wie die beiden Kraftbiere, die ich mir da am Sonntag ausgesucht hatte.
Ah ja, da hast du offensichtlich welche ausgesucht, die dir schmecken.
Definitiv, ja.
Weil so bei Kraftbier, wenn man schon mal dabei sind, es gibt ja auch Craft-Biere, die nicht so gut schmecken wie ein Pilsner Urquell.
Das kann sicherlich vorkommen. Aber das waren beides Blindkäufe. Ich hatte die vorher noch nicht. Insofern wusste ich nicht, was da auf mich zukam. Aber die waren beide, ich hatte die Beschreibung gelesen, beide sehr hopfig. Und das schmeckt mir eigentlich immer ganz gut.
Ja, und Aroma-Hopfen oder welcher? So ein
das weiß ich gar nicht. Also ging in Richtung das, was wir in Köln als sehr leckeres Bier haben, den Sonnenhopfen von Gaffel. Der schmeckt sehr gut. Also aber kein, noch ein bisschen intensiver.
Ah ja, also kein so ein Schnickschnack, Cascade, amerikanischer Hopfen. Gut, jetzt lass, ich bin ja leider gerade, ich kann ja kein Bier trinken, obwohl ein leckeres bei mir im Kühlschrank liegt, aber ich habe von letzter Woche Freitag noch ein ganz kleines Trauma, vielleicht sogar noch Restalkohol, ich weiß es nicht, aber mir ging es nicht gut und das muss am Bier gelegen sein. Ich weiß nicht, ob an der Qualität oder an der Menge. Lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Und deswegen trinke ich einen Yogi-Tee, den ich aber sehr gern mag. Also den nicht Yogi-Tee. Eva, du bist du Yogi-Tee-Trinkerin ab und zu mal?
Nee, überhaupt nicht. Ich kann dich hier nur mit meinem halbleeren Ingwer-Tee noch begleiten. Yogi-Tee ist nicht so meins, aber es klingt doch irgendwie geschmacklich passend, oder?
Ja, ich meine, der Yogi-Tee, wer ihn kennt, von früher gab es ja Yogi-Tee. Und heute ist ja Yogi-Tee zu einer Marke geworden, die ungefähr 42 Sorten hat. Und der Yogi-Tee heißt jetzt Classic.
So wie Magnum.
Ja, genau. Also, und der Yogi-Tee Classic, der schmeckt halt, ja, nach, ist halt ein Gewürztee. Ohne Koffein und ohne alles, aber lecker. Und vielleicht kann ich am Wochenende mal wieder ein Bier genießen. Eins oder so. Also, du hast Wasser. Hans, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe Gin Tonic. Ich war nämlich krank am Wochenende. Ich hatte 39,7 Fieber und habe mir dann ein paar YouTube-Videos angeguckt. So. Über eins kann ich kurz noch erzählen, auch gleich. Ich trinke Gin Tonic, relativ Standard Bombay Dry Gin mit einem, das kannte ich allerdings noch gar nicht, Fever Tree Mediterranean Tonic Water. Das sieht, wo ist die Kamera? Hier, so sieht das aus.
Ach, okay. Ja, das kenne ich.
Das gibt's bei Rewe.
Fein.
Wurde mir mitgebracht, ja, mit Made with Floral Botanicals. Und da habe ich extra weder Gurke noch Zitrone rein, um diese Botanicals jetzt zu schmecken. Mal gucken.
Boah. Und da ist der Gin schon mit dabei, oder?
Nee, der ist extra.
Das ist okay.
Nein. Und gerade wollte ich sagen, das mit den Botanicals ist natürlich so eine Sache, weil die sind ja im Gin auch drin.
Eben,
und, genau. Ja, weiß nicht. Also, schmeckt gut. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie viel von diesen Kräutern oder Blumen jetzt vom Gin kommen und wie viel vom Tonic. Aber ist ein angenehmes Getränk mit Eis. Heute war es ja ordentlich warm. Ja, okay.
Also eine Frage noch an Eva. Wie sieht es bei dir mit Alkohol aus? Trinkst du ab und zu mal ein Bier oder ein Wein oder so?
Gut sieht es mit Alkohol aus, würde ich sagen. Ja, ich trinke Alkohol auf jeden Fall. Nur gerade nicht, weil ich mich irgendwie ziemlich erkältet hatte nach dem Candy Bee und das mal so ein bisschen ausschleichen musste. Und dann finde ich das immer nicht so zuträglich. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr hier alle schön euch eins genehmigt, dann hätte ich das vielleicht anders gemacht. Aber jetzt ist es so, wie es ist.
Also ich bin Zeuge. Die Eva war nämlich letzte Woche mit mir. Wir haben uns nach dem Candy Bee fast schon direkt wieder getroffen, eine Woche später, weil ich auf der Republika in Berlin war. Und da haben wir natürlich, wir mussten da eine Nachbesprechung haben, logischerweise. Und da haben wir letzte Woche Dienstagabend, da haben wir noch zusammen Bier getrunken.
Ah ja, okay.
In einer sehr verrauchten Berliner Kneipe, aber wunderbare Atmosphäre.
Es geht aber natürlich auch, also jetzt für unsere, vielleicht haben wir auch Hörer, die sagen, puh, hier wird Alkohol propagiert und jetzt gerade noch das Wort Rauch und so und Zigaretten. Also es geht auch immer ohne natürlich, klar. Also wir wollen da nicht unbedingt zum Alkoholmissbrauch auch aufrufen, auf keinen Fall. Also ich habe mal wieder gelernt am Freitag, wie das ist mit dem Missbrauch.
Okay. Habe ich an dieser Stelle schon mal den Lieblingszustand von Harald Juhnke erwähnt?
Ja, ich glaube, leicht ein Sitzen, keine Termine und leicht ein Sitzen oder sowas. Ja.
Ne? Das finde ich eine schöne Lebenseinstellung.
Ja.
Ich mache da keine platte Überleitung zum Fahrradfahren. Ihr wart gemeinsam Fahrradfahren, du, Joas und
Eva. Genau, wir kommen mal zum Zweck, warum wir euch überhaupt eingeladen haben, ne? Sollen wir das erzählen, warum? Oder
du hast eingeladen, Hans. Du warst das.
Okay.
Also da muss ich ja mal kurz sagen, das fand ich ja mutig, weil Hans, du hast ja mich eingeladen vor dem Candy Bee und schriebst mir nur, ob ich den fahre. Und dass du mich jetzt einladen willst, ich dachte nur, wenn du darüber reden willst, vielleicht fahre ich erstmal und dann schauen wir mal, ob das alles so klappt und ob es da überhaupt viel zu erzählen gibt.
Also erstens ging ich davon aus, dass du das schaffst. Also wenn ich so deine lesenswerten Blogbeiträge sehe, dachte ich mir, ja, das kriegt die hin. Und zu erzählen gibt es bestimmt was, oder?
Zu erzählen gibt es, glaube ich, viel, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob uns da der Abend reicht, wenn ihr es ertragen könnt. Mein Freund ist ja letzte Woche, als Joas hier gerade erzählt hat, in Berlin war, ist ja mein Freund dann irgendwann geflohen, weil er gesagt hat, es reicht ihm jetzt mit Candy Bee und wir können uns jetzt nochmal alleine fertig unterhalten.
Der heißt M, oder?
Ja, der heißt M. Punkt.
M. Punkt, genau. Den kenne ich. Und dann
kennst du?
Ja, also den kenne ich aus deinen Erzählungen. Da kommt eine Person namens M. Punkt vor.
Ja, genau, der ist das.
Und dann gibt es noch den Coach.
Genau.
Was gibt es noch für Personen, die vorkommen?
Na, jetzt gab es gerade mal ein bisschen viel Kettenpeitscher vielleicht.
Aha. Ja, stimmt. Ja. Aber
den gibt's denn noch? Es gibt noch den Ex-Kader, Ex-Kollegen A. Punkt.
Aha.
Der ist aber irgendwie länger nicht mehr aufgetaucht. Und dann gibt es noch den Kollegen V. Den mag ich besonders gern, weil der sich immer so aufregt, wenn ich irgendwas auf Komoot hochlade, was mehr als 65 Kilometer hat. Und manchmal treibt mich das über die Straße, einfach nur diese Tour fertig zu fahren, weil ich weiß, was er für ein Gesicht machen wird, wenn da irgendwie 200 dran steht oder ich weiß nicht was. Dann.
Sehr schön.
Ja.
Dann soll er dir halt nicht mehr folgen bei Komoot.
Ja, das ist auch lustig, weil ich weiß nicht, ich stelle das immer alles aus, diese ganzen Benachrichtigungen und sowas. Mhm. Aber da gibt es ja scheinbar Leute. Es fasziniert mich ja immer wieder, die dann da 5 Sekunden, nachdem man eine Tour hochgeladen hat, dazu was posten. Und irgendwie kann das ja nicht anders kommen, als dass man sich diese ganzen Benachrichtigungen anstellt, was mich persönlich wahnsinnig machen würde. Aber auch darüber können wir bestimmt noch mal lange reden heute Abend.
Okay, also
ich habe ja schon so Zahlen mit 200 und so gehört. Wird es mir schon ganz schwummerig.
Zahlen mit 200?
Irgendjemand von euch wollte, Hans, wolltest du nicht auch mitfahren beim Candy Bee? Habe ich das so richtig gelesen?
Ja,
oder das hatte ich. Oder gehört irgendwo?
Ja, richtig, das hatte ich eigentlich vor. Nur dann habe ich erfahren, dass ich mir im Herbst die Hand gebrochen habe. Also das Kahnbein, um genau zu sein. Und das nicht erkannt worden ist und deshalb nicht verheilt ist. Und da habe ich übermorgen OP. Heute war ich im Krankenhaus zur Vorbereitung und das muss jetzt,
War das jener Sturz, den man bei Instagram bewundern konnte?
Genau, das war der. Und ich hatte eigentlich gedacht, das wäre geprellt. Hat auch der Radiologe gesagt. Hat sich das Wir schweifen schon wieder ab, aber klar, ist der Grund, aus dem ich nicht mitgefahren bin. Ja, da bin ich hin, der hat es gerönt, angeguckt und hat gesagt, da ist nichts.
Was wollen Sie überhaupt hier?
Genau.
Simulant.
Und ja, und dann ist es halt irgendwie nicht besser geworden, aber auch nicht so richtig schlimm. Also hat sich halt irgendwie so wie geprellt angefühlt. Und ich bin ja auch noch Mountainbike gefahren weiter und bin mit meinen Kindern nach Holland gefahren, ins Wood 15. Kennst du das, Joas?
Nee, kenne ich nicht. Ihr habt es mal, glaube ich, im Podcast erwähnt.
Ah, ne? Das kann sein. Das ist so ein Indoor-Mountainbike- und BMX-Park.
Richtig, ja.
Und da bin ich dann auch an Weihnachten ordentlich gestürzt und habe mir den Arm aufgerissen an der Lampe. Und und irgendwann ist das aber irgendwie doch nicht besser geworden. Und dann bin ich, glaube ich, im März oder so wieder zum Arzt und er meinte, ja, da muss man mal genauer nachgucken, muss man ein MRT machen und da ist dann rausgekommen, dann hat der gleiche Radiologe gesagt, ja, das sieht dabei aus, als wäre es gebrochen. Und dann dauert es mir so lange, bis man woanders Termine bekommt und naja, letztendlich bin ich dann doch bei einem Handchirurgen gelandet in der Uniklinik und der hat gesagt, ja, ist gebrochen und na, das wird nicht mehr heilen. Das muss man machen.
Okay.
Und
ambulant oder muss das stationär?
Ich könnte das ambulant auch machen lassen, aber ich weiß nicht genau, um wie viel Uhr das ist. Also das erfahre ich erst morgen Abend. Und stationär bedeutet quasi 24 Stunden oder über Nacht. Okay. Und ich glaube, das ist ganz gut, also wenn ich dann einfach da eine Nacht noch im Krankenhaus bleibe. Also es ist relativ aufwendig, dauert 1,5 Stunden und naja, mal gucken.
Dann geht man auch zu Hause niemand auf den Wecker mit seinen Schmerzen.
Genau, ja. Also es hat, also
möglicherweise hat man schlechte Laune.
Ja. aber dann habe ich gesagt, ja, und soll ich jetzt sauer sein auf den Radiologen? Da habe ich den Arzt gefragt und dann hat er gemeint, nee, weil das ist die am häufigsten übersehene Verletzung, die es gibt. Und zwar am häufigsten übersehen von Patienten und von Ärzten, weil man sie einfach schlecht erkennt. Und der Leidensdruck ist nicht hoch genug, man kommt ja zurecht. Und der Arzt guckt sich's an und sieht nichts. Also. Ich habe ihm dann das Röntgenbild gezeigt, das hatte ich auf meinem Telefon und dann hat er gemeint, ja, ganz klar, da sieht man es. Aber er sieht es, weil er kriegt nämlich die ganzen Leute, die Komplikationen, die kommen dann alle zu ihm. Und deshalb ist er schon vorbelastet. Das heißt, er weiß, wonach er gucken muss. Und naja. Genau, und deswegen konnte ich nicht mitfahren.
Dann auf jeden Fall schon mal gutes Gelingen für die OP. Vielleicht
ja,
dann
vielen
nicht mehr
Dank.
Drauf kommen.
Ja. Ich hatte ja sogar vor, ich dachte, boah, das wäre eine super Idee, da könnte ich mit einem alten Freund zusammen mich gleichzeitig treffen. Der wohnt nämlich in München und wir haben uns, glaube ich, auch seit, weiß ich nicht, 15 Jahren nicht mehr gesehen. Wir telefonieren ab und zu mal und so. Dann habe ich gemeint, Mensch, lass uns doch da mitfahren. Und er, ja, können wir machen.
Der B den, oder was?
Der Band B, ja. Band D, jawohl.
Oder ist der B, denn mit, ist der B mitgefahren? Punkt.
Nee, der ist nicht mitgefahren.
Ist der nicht auch nicht mitgefahren?
Nee. Ich überlege gerade, was der dann an dem Wochenende gemacht hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er sich letztes Jahr ein neues Tourenrad gekauft. Also der fährt auch öfter Touren. Also war jetzt nicht komplett abwegig. Er meinte nur, naja, echt, meinst 550 Kilometer in 4 Tagen? Das ist aber schon recht viel. Naja, also wir haben jetzt dann hat der Gunnar noch gemeint, hey, aber hier zu zweit und so, das geht nicht, ne? Also es ist ein Einzelfahren. Also. Und dann war ich da schon ein bisschen geknickt und dachte, oh Mann, dann verletze ich den Kodex und so. Und hab dann aber auf der, war die Fahrradschau, ich weiß gar nicht, ob ich da schon gewusst habe, dass das gebrochen ist. Da habe ich mich aber noch mit ein paar Leuten unterhalten. Du warst ja auch da, ne? Bei diesem Blogger-Treffen, oder?
Joas. Genau, da waren, also Eva war da, ich war da und einige andere Leute, der Bernd Hallmann zum Beispiel, von dem
das ist der mit dem Poster,
ja. Ganz genau, genau. Der war auch da und ach, eine relativ bunt gemischte Truppe aus der gesamten Bundesrepublik. Aus Hamburg, aus Köln, du
aus Köln,
ich aus Bonn.
Ja. Jedenfalls wurde dieser Kodex dann ein bisschen so relativiert, dass man sich ja treffen kann quasi. Ne? Ist richtig, ja nicht verboten. Genau. Und aber vielleicht wird es nächstes Jahr was und wir haben schon gesagt, vielleicht mach mal so mal eine Tour, wenn meine Hand wieder in Ordnung ist.
Genau, und jetzt mal raus.
Genau.
Warum es nicht abdrehen ist.
Vielleicht,
wie heißt es?
Vielleicht, dann Eva, kannst du mal erzählen, was ihr gemacht habt in der Nacht von Freitag auf Sonntag?
Wir sind Rad gefahren.
Nee, wann war denn das? Wann und was? Die 5W-Fragen bitte beantworten.
Die 5W-Fragen, ja. Also Handy Bee Graveler, eine Veranstaltung, also keine Veranstaltung, das ist auch cool, weil es irgendwie ein ausgerufenes Treffen ist, aber keine gemeldete Veranstaltung. Und es ging darum, von Frankfurt am Main Luftbrückendenkmal zu fahren nach Berlin an das Luftbrückendenkmal, quasi als Erinnerung an die Luftbrücke, die Berlin ja damals ein gutes Jahr lang, glaube ich, ein bisschen länger unterstützt hat. Und das Ganze hatte der Gunnar organisiert, der ja auch in eurer Sendung da sehr schön Andeutungen gemacht hat.
Gunnar Fehlau, genau.
Genau, hat das irgendwie mal nachgehört und da hat er sich ja wirklich sehr, sehr schön schon ergangen, dass da was kommt und so weiter. Und es war ausgeschrieben als self-supported Veranstaltung, heißt man fährt auf eigene Faust, es gab keine Zeitvorgabe, es gab den Kodex, wie du gerade schon erwähnt hattest, der halt gesagt hat, keine Hilfe von außen entgegennehmen, alles selbst organisieren, selbst machen, auch kein Windschatten fahren, man durfte sich aber in Grüppchen zusammenfinden. Und ja, wie gesagt, keine Zeitvorgabe. Es hieß
keine Begleitfahrzeuge oder sowas.
Genau. Ja. Also, es hieß eigentlich Bikepacking-Tour. Und ich glaube, die Intention war schon, dass man alles mitnimmt, um unterwegs draußen schlafen zu können. Also wie das so klassisch Bikepacking ist. Aber es gab keine Vorgabe, das irgendwie genauso machen zu müssen. Ich habe am Start interessanterweise mit einem etwas älteren Herrn gesprochen, der hatte sein Fahrrad echt hoch beladen mit Sachen und hat mir da erzählt, er würde da jeden Abend zelten gehen auf dem Zeltplatz. Das fand ich echt richtig cool, weil eigentlich, also die Strecke war nicht nur dieses von Luftbrücke zu Luftbrücke, sondern war auch so ein bisschen historisch geführt an interessanten Punkten vorbei. Und da traf ja so ein bisschen aufeinander, die da durchheizen müssen und die da mehr so Bikepacking betreiben, um des draußen Schlafens willen, um des draußen Seins willen und das vielleicht eher so ein bisschen genießen.
Und, wobei ich glaube, es war auch ausdrücklich gestattet, also wenn man sich dazu entschieden hat, im Hotel oder in einer Pension zu übernachten, das war nicht ausgeschlossen oder nicht verboten, sondern das durfte man auch machen. Also,
genau, man durfte nur nicht vorher buchen, das war das Einzige.
Also
das ist sehr genau nachgelesen.
Okay. Ja, ich glaube, das Wort Kreditkarte kommt auch im Kodex vor, oder? Ich weiß gar nicht. Also du darfst auch statt Zelt darfst du auch eine Kreditkarte mitnehmen und dann halt genau. Im Hotel übernachten. Nur eben nicht vorher buchen, sondern das eben unterwegs und nicht von jemand anders übernehmen lassen. Ne?
Genau. Ach so wie Roland Gertler vom Fahrrad aus. Kennt ihr den Roland Gertler? So ein österreichischer Soziologe ist er, glaube ich, und Fahrradfahrer. Und der fuhr schon, der ist schon was älter mittlerweile. Und der fuhr immer mit seinem Fahrrad durch Österreich und der kann es nicht leiden, abends in der Wirtschaft zu hocken mit Fahrradklamotten an. Das will er nicht. Er hat immer eine saubere Hose dabei und ein Hemd und übernachtet nur im Hotel. Und dann setzt er sich da, oder in der Pension, er fragt halt, wo Platz ist, und dann setzt er sich da hin und dann isst er Abend und trinkt was und dann geht er schlafen im Bett und dann zieht er wieder seine Klamotten an und fährt am nächsten Tag weiter. Er findet es nicht gut, wenn Tische voll mit Lycra sitzen. Das gefällt mir nicht.
Aber hat irgendwas mit Stil zu tun, ja.
Ja, und aber es gab auch, wenn ich das so richtig rausgehört habe, wohl Leute, die durchgefahren sind?
Ja, zwei müssen dort gewesen sein, die zumindest ganz, ganz kurz pausiert haben, sich mal 2 Stunden hingehauen haben. Auf jeden Fall der erste war, glaube ich, Eva, korrigier mich, irgendwann am Sonntag war der in Berlin.
Ja, Sonntagfrühmorgens, glaube ich.
Sonntagsfrühmorgens, ja.
Ja, irgendwie so.
Pass auf.
Und der ist durchgerauscht. In was für einer Zeit?
Ich schaue gerade nach.
Ja, Sonntagmorgen um 4:30, oder? War der so ungefähr da? Ich habe hier gerade nochmal Trackleaders offen.
Mal hier aus dem Frame rausholen. Mist. Also ich hab euch ja verfolgt, ne? Beziehungsweise dich konnte ich verfolgen, Joas. Eva, genau. Du hattest nicht so einen Tracker dabei, ne?
Nee, ich mag ja nicht so viel Aufmerksamkeit haben beim Fahren. Ich würde ja einfach mal fahren. Und,
ja. Aber wir wollen doch dabei sein. Ich hatte das, glaube ich, sogar als auf meinem Homescreen abgespeichert am Telefon und dann zwischendurch immer aufgerufen und geguckt, wo die Leute denn sind.
Also das Lustige ist ja, ich bin ja selbst total Fan von sowas. Ich habe hier Transcontinental Race, da hing ich letztes Jahr, glaube ich, 5 Tage am Bildschirm. Aha. Und habe immer nur geguckt, wo alle sind.
Ja.
Und jetzt auch, als hier die Transkimbrica war, der Harald Legner hatte ja da auch seinen Spot dabei, da habe ich da auch oft geschaut. Nur ich habe das nicht so eingeschätzt, dass das so eine Welle gibt, dass da so viele Leute Interesse dran haben, das zu verfolgen. Sonst hätte ich das auch gemacht. Also mir war das so ein bisschen zu, ich hatte keine Ahnung, wie das alles läuft. Ich will dann immer erstmal meine Ruhe haben und fahren und mich ums Wesentliche kümmern und nicht noch darum, dass der Spot-Tracker jetzt irgendwie läuft. Aber jetzt im Nachhinein habe ich gedacht, klar, wenn ich sowas wieder machen, dann würde ich auf jeden Fall auch mir da einen Spot leihen, zumal am Schluss gab es ja einige zu leihen und da wäre das, glaube ich, relativ einfach gewesen, ja. Aber so musste ich eben die Leute, die es interessiert hat, darauf verweisen, dass ich in Anwesenheit von manchen Herren unterwegs bin und dann konnten die immer gucken, wo die gerade sind.
Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass da einige waren, die waren sehr tatsächlich auch sehr skeptisch gegenüber diesem Tracking. Was geht die Leute an wo ich bin, hat doch keinen zu interessieren. Zum Beispiel der Jochen Kleinhens, mit dem wir uns auch im Vorfeld so ein bisschen abgestimmt haben, der war da ganz skeptisch. Mhm. Interessanterweise noch am ersten Abend war das der Erste, der gesagt hat, komm, guck doch mal auf dem iPhone, wo sind denn die anderen? Ja, da sagt er, beim nächsten Mal kaufe ich mir aber auch so ein Ding. Der hatte sich dann aber auch eins geliehen und fand das nachher ganz toll, obwohl er erst gesagt hat, mache ich nicht. Ja? Fand ich ganz interessant. Und die Dynamik, die das dann entwickelt, fand ich schon ganz interessant, weil ich sehr viel Feedback dann auch von meinen Freunden bekommen habe, von Facebook. Sogar meine Tochter aus Brasilien, die hat das dann mitbekommen und hat dann unterwegs mir Nachrichten aufs Handy geschickt.
Cool.
Ja, wie viele Leute sind da mitgefahren?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du noch ein paar Fakten durchgeben. Also, wie viele Leute waren dabei? Wie lang war die Strecke? Und wie viel Höhenmeter hatte die? Wobei ich das eh nie check. Sowas, so ein paar Fakten noch.
Also, waren ja ausgeschrieben 550 Kilometer. Mhm. Faktisch kam der Track dann, war es eine Woche früher, Joas, so 8 zu 10 Tage vorher haben wir, glaube ich, bekommen.
Ja, ja.
Und da waren es dann schon 640. Ja. Und am Ende gefahren sind wir dann, glaube ich, 660, also wenn wir auf der Strecke geblieben sind. Und wir hatten, 69 Starter waren zugelassen. Die waren auch voll belegt, die Startplätze. Und am Ende sind eben ein paar Leute, gar nicht gestartet, das waren...
Ich glaube 63.
Ja,
also sowas. In der SAZ am Sonntag war jetzt ein Artikel, letzten Sonntag, ein sehr schöner, lesenswerter Artikel zu dem KenDB und da waren es, glaube ich, 63 Starter, die letztendlich am Start standen, am Freitag, dem 28. April 2017. Ja.
Und am Ziel?
Genau.
Angekommen, Eva, weißt du, wie viel?
Ich glaube, dass das 31 sind oder 34, irgendwas um die, oh. Der Harald hatte zwischendurch immer mal gesagt, er denkt, dass die Hälfte ankommt und dann sah es mal besser aus, aber dann am Ende waren es doch nur so ungefähr die Hälfte. Ich glaube, es waren 34, bin ich mir dann sicher.
Und dann rund 6000 Höhenmeter.
Zu genau, dem Artikel in der FAZ, oder was ist das? Die FAS, ja, die Sonntagszeitung, da kann ich einen Link, den gibt es bei Blendl, da kann ich mal einen Link dann zu schicken auch. Martin Häusermann.
Richtig,
kenn genau. Ich gar nicht. Ja, das mit den 69, wie war denn das? Das ist, die Zahl kommt ja nicht von irgendwo her, oder? Ist das nicht?
Ja, 69 Jahre ist es her.
Ne? Genau, so lange ist es her, ne?
Ja.
Und vielleicht,
was eigentlich ja so ganz nett ist.
Vielleicht haben sie ja noch versucht, jetzt sind sie ja fast rangekommen, ne? An die 690 dann, ne? Das wäre dann nochmal die richtige Zahl gewesen.
Ja.
Ja, also ich darf nur gerade mal kurz bevor unsere Hörer sich denken, ja, von was reden die ganze Zeit? Candy Bee und alles. Hier auf der Webseite von Candy Bee Graveler ist es kurz erklärt, dass es sich eben um die Rosinenbombe handelt und um diese 69 Jahre, als es war, eben die Berliner Luftbrücke, daran ist es orientiert. Oder haben wir das schon gesagt?
Nee, das haben wir nur irgendwie kurz vorher uns gesagt.
Ja, genau. Richtig. Und darum geht es eben, diese Berliner Luftbrücke ist die Grundlage für das Erarbeiten der Strecke und die circa 550 bis 600 Kilometer lang ist und auf Gelände-Rennradpisten führt.
Und der Name kommt. Beschreibung.
Ja, sehr schön. Der Name CBG kommt von den berühmten Rosinenbombern, Englisch Candy Bomber. Es war der US-Pilot Gail S. Halverson, der während der Luftbrücke begann, im Landeanflug Süßigkeiten an Taschentuchfallschirmen den jubelnden Berliner Kindern aus den Kabinenfenstern heraus entgegenzuwerfen. Seine Aktion stillte nicht nur den Hunger der jungen Berliner, sondern wurde zum Inbegriff des Widerstands gegen die Blockaden und für Freiheitswillen in ganz Berlin und zum Symbol der Solidarität im Nachkriegs-Westdeutschland. Mehr noch, die Luftbrücke überwand Länder- und Sprachgrenzen, machte ehemalige Feinde zu Freunden und zeigte nur wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs Menschlichkeit. Ja, also darum ging es um diese Erinnerung und auch die Strecke eben deswegen von Frankfurt Airport, Luftbrückendenkmal nach Berlin. Luftbrückendenkmal. Eine tolle Idee eigentlich und eine lange Strecke. Und ihr habt so rein, ich frage mal was Technisches. Also ihr seid ja self-supported und fahrt alleine und jeder, der kommt, wird weggeschubst. Und aber ihr habt die Strecke quasi als Datenpaket bekommen, als
GPX-Daten.
Genau. Und die lädt jeder auf irgendein Gerätchen seiner Wahl oder wie? Korrekt. Habt ihr da und ihr habt da Erfahrung auch schon mit sowas?
Eva, sag mal was.
Ich sag mal was. Also ich habe eigentlich denke ich ja im Nachhinein, ich bin eigentlich echt weit gekommen bisher mit Komoot, weil ich ja seit Jahr und Tag meine Strecken mit Komoot plane, diese Web-Applikation. Also da gibt es eine Webseite, auf der man planen kann und dann kannst du die Strecken auf die App laden, wer das nicht kennt. Und irgendwie habe ich mal angefangen damit, die Sprachnavigation zu nutzen, die eigentlich irgendwie ganz gut funktioniert, wenn man nicht gerade an Stellen unterwegs ist, wo es ganz, ganz viele Kreuzungen gibt. Und ich bin eigentlich damit sehr, sehr weit gekommen. Und ich bin aber auch immer nur Asphalt gefahren, also immer nur richtige Straßen, wo dann auch mal ein Schild steht und mal ab und zu ein Straßenname dran ist. Und dann war irgendwie klar, wenn ich ins Gelände gehe, dass das nicht mehr so funktionieren wird, weil da kommen dann so komische Kreuzungen. Da hast du dann plötzlich so Wege, wo du gar nicht weißt, ist das jetzt hier ein Weg? Und was heißt denn jetzt die leicht links, ist das dann das komplett links oder was ist hier gemeint? Und dann
das andere Dings, genau.
Ja, klar, ich muss mich hier mit Navigationsgeräten auseinandersetzen. Und dann habe ich erstmal einen hilflosen Blogbeitrag verfasst, in der Hoffnung, dass mir gute Ratschläge erteilt werden, was manchmal echt total toll funktioniert. Ich habe da mal im Herbst sehr gute Erfahrungen gemacht mit Beleuchtung. Da habe ich drüber geschrieben, da habe ich echt tolle Tipps bekommen. Hatte ich das nochmal versucht und dann auf der Berliner Fahrradschau netterweise auch noch mit dem Harald und dem Joas da länger drüber gesprochen und die haben mir gesagt, nee, du musst einfach vor dir eine Strecke haben, der du folgen kannst. Also du musst diesen Track auf dem Gerät vor dir sehen. Du kannst, es reicht dir nicht, wenn dir da jemand aus dem Rucksack sagt, jetzt hier links und so weiter. Und ich habe ja auch ein neues Rad angeschafft, was ich natürlich sowieso gebraucht habe, unbedingt. Und bin eigentlich
unbedingt.
Ja, unbedingt für den nächsten Winter. Es war jetzt nur so ein guter Anlass, das mich ja darum zu kümmern, weil ich kann mich immer nicht so richtig aufraffen zu solchen technischen Anschaffungen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und was ich damit eigentlich jetzt nur sagen will, ist, ich hatte dieses Rad dann auch erst 2 Wochen vor dem Candy Bee und habe dann auch erst angefangen, richtig im Gelände zu fahren und dann nochmal zu merken, ja, okay, es geht wirklich nicht mit Komoot, also kaufst du jetzt doch noch so ein Gerät zum Navigieren. Und ich habe mal so, also ich bin so ein paar Tage vor so einem Event, bin ich immer in so einem Zustand von so einer inneren Panik, was jetzt alles schief gehen kann und bin dann auch nicht mehr so richtig fähig, neue Informationen aufzunehmen. Und dann hat der Joas von mir lustige Mails bekommen, des Nachts, wie ich jetzt hier den Track auf den Garmin bekomme und überhaupt, wie das alles geht, weil es ist ja nun bekannt, das liest man ja in jedem Forum, dass Garmin nicht so das allerleichteste Gerät ist, wenn man einsteigt. Und
nur kurz mal eine Pause. Ja. Komoot läuft klassischerweise auf Telefonen, also auf Smartphones, oder? Weiß nicht, iPhone nativ oder Android, ist wahrscheinlich egal, oder? Wie ist das?
Ich kenne es nur mit dem iPhone, aber da läuft es drauf.
Ja. Vor allen Dingen kann man da auch ganz schön eben die Tourenplanung mitmachen.
Also Im Übrigen, wenn man sich das Telefon auf den Lenker schnallt, dann kann man die Strecke schon sehen. Also ich bin mit Komoot auch schon durch den Wald gefahren.
Ja, da habe ich mir dann nur sagen lassen, Akkulaufzeit wird dann ein Thema. Und
aber
das
ist sowieso
halt dann
ein Thema. Du brauchst einen Zusatzakku, klar.
Aber dann noch, das ist auch einfach nicht so, also spiegelt eher auf dem iPhone. Ich weiß es nicht, irgendwie, ja, ich hatte dann auch mal gehört, mach's doch so. Und irgendwie dachte ich, nee, ich mach's gleich richtig. Und wie es mir Leute, die damit ein bisschen mehr Erfahrung haben, sagen. Und das ist ja dann auch wieder ein schöner Anlass, um sich noch das Nächste zu kaufen, was man alles so braucht. Ja, ich könnte es nochmal ausprobieren mit Komoot, ja, aber jetzt habe ich nun mal das Navigationsgerät. Das Ding ist auch, ich fahre halt kein Auto. Und habe auch von daher, ich habe null Erfahrung gehabt mit, wie man überhaupt also navigiert nach so, man guckt da so eine Strecke an. Eigentlich ist es ja total einfach, weiß ich jetzt auch. Aber ich bin auch 3 Tage damit gefahren. Dann hat man auch Zeit, das dann irgendwie mal zu begreifen, wie das geht. Nur wenn man es nicht gewohnt ist, es ist ja schon so, man ist ja dann so ein Gewohnheitstier. Man hat halt das so, wie man es hat und dann
unbedingt,
muss man ändern
und
dann ist es komplex.
Man muss aber auch sagen, es hat sehr gut funktioniert. Es hat unterm Strich dann sehr gut funktioniert. Ich hatte es eigentlich, ich habe das Gerät schon jetzt relativ ein gutes Jahr.
Was ist das für eins?
Ist ein Garmin 1000. Edge 1000, ganz genau. Habe das ein paar Mal hier im Köln-Bonner Umland eingesetzt. Habe mich über das ein oder andere vom Ablauf her, wenn ich eine Navigation starte, dass ich dann unbedingt an den Ausgangspunkt muss, sonst wenn ich da nicht starte, dann will er mich, obwohl ich längst auf dem Track bin, will er mich immer wieder zurückführen zum Ausgangspunkt, obwohl ich schon 50 Kilometer auf dem Track fahre. Total nervig. Man muss sich halt vorher ein bisschen mit auseinandersetzen. Lasse ich mir die Abbiegehinweise anzeigen oder verzichte ich da drauf und fahre einfach nach der Optik? Wenn ich an eine Kreuzung komme, schaue ich mir an, geht es jetzt links oder rechts? Je nachdem, wie viele Straßen dann da abgehen, muss man ein bisschen vorausschauend fahren und sagen, was meint er hier? Aber es hat unterm Strich, muss ich ehrlich sagen, das war jetzt erstmals auf einem Track, den ich überhaupt nicht kannte, hat das sehr gut funktioniert. Insofern war das gut. Was eine Katastrophe ist, wenn man sich an die Anweisungen von Garmin hält, wie man diesen Track aufs Gerät bekommt.
Oh, das habe ich gelesen.
Bloß nicht dieses Basecamp von Garmin, diese Software, die es für den PC und den Mac gibt, benutzen. Das ist der totale Horror. Erstmal, weil die Software einfach scheiße programmiert ist. Und zum anderen geht es viel einfacher, indem ich einfach diesen GPX-Track, den ich bekomme, einfach auf das Gerät draufziehen in den Ordner New Files und dann ist die Strecke auf dem Gerät. Da braucht man sich mit dieser Software nicht rumzuschlagen. Und dann braucht man nur noch sich mit dem Gerät auseinanderzusetzen und da ein paar Optionen zu wählen, die einem für einen das Beste sind. Und das muss man einfach ausprobieren. Und bei mir und Eva hat es dann super geklappt.
So, liebe Hörer, das habt ihr euch gemerkt, ja? Aufschreiben, nicht die mitgelieferte Software verwenden, sondern einfach das Ding einfach anschließen per USB und dann ist das wie ein Laufwerk dran, genau. Oder?
Richtig,
und dann
genau.
In den Ordner New Files, zack, die Bohne.
Neue Dateien und im Zweifelsfall einmal ausmachen. Manchmal erkennt das sofort. Wenn nicht, einmal ausmachen, neu starten und dann ist die Strecke auf dem Track drauf und danach kann man wunderbar fahren.
Und jetzt mal was noch kurz Technisches. Also weil so ein iPhone, hat mir vorhin gesagt, saugt wie blöd. Wie sieht es mit dem Edge aus? Wie lange hält da ein Akku davon? Weil man ist ja self-supported irgendwo unterwegs.
Hält der 3 Tage? Nein, natürlich nicht. Je nachdem, wie intensiv du die Beleuchtung eingestellt hast, hast du noch Zusatzsensoren dran, sprich Brustgurt und Kurbelumdrehung und Radumfang, Geschwindigkeit. Das kannst du einmal über GPX, das GPS messen. Zum anderen aber auch hast du da noch einen Extrasensor und das kostet im Grunde genommen alles Strom. Du brauchst einen Zusatzakku, also so ein Powerbank hatte ich dabei, insgesamt zwei Stück davon. Und damit habe ich dann aber auch alles aufladen können, was ich so unterwegs an elektronischen und elektrischen Geräten dabei hatte. Zum Beispiel noch eine Stirnlampe oder sogar 2 Stirnlampen. Das hat wunderbar gereicht.
Die und Powerbank hast du hoffentlich mit Ökostrom aufgeladen.
Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich weiß nicht, ob ich habe es in Bonn aufgeladen. Ich weiß nicht, ob die Bonner Stadtwerke rein Ökostrom basiert sind. Ich glaube es fast nicht. Es gibt da wohl einen gewissen Anteil, aber da weiß man ja auch nicht, wo die den zukaufen. Und
der Joas will damit sagen, er hatte kein Nabendynamo am Rad.
Nein, das hatte ich nicht. Nee.
Und wieso? Wer hatte einen?
Deswegen habe ich es ja erwähnt, weil ich einen hatte.
Wow.
Nein.
Was für eins?
Hier so ein Sohn. Sohn heißen die, oder?
Sohn, ja.
Schmidts Original Nabendynamo. Ja. Den weltbesten.
Richtig.
Einzigen.
Aber ich hatte schlauerweise natürlich den an mein Licht anschließen lassen und der nette Händler, der mir dieses Rad zusammengebaut hat, hat mir dann noch erklärt, ja, da könnte man ja noch alles machen, hier mit irgendwie Puffer dazwischen schalten und die ganzen anderen Geräte noch aufladen. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwann mache ich das dann später. Und als ich dann unterwegs war, dachte ich, es wäre total sinnvoll gewesen. Aber ich muss auch sagen, also es ist natürlich immer eine Frage, wie lang du unterwegs bist, dass du gucken musst. Aber ich hatte auch beim Garmin alles ausgeschaltet und ich hatte nicht das Gefühl, dass der jetzt so Strom zieht, wie das iPhone Strom zieht. Und beim iPhone mache ich auch mal alles aus. Also ich schalte dann auch hier alle mobilen Daten auf irgendwelchen Apps, die knipse ich alle aus und irgendwie ist das trotzdem immer schneller leer. Also da war ich eigentlich positiv überrascht davon. Und das andere ist immer noch, dass bei mir das Thema war, den Garmin im Fahren nachladen, dann musst du halt irgendwas haben, wo du die Powerbank da in der Nähe unterbringen kannst. An sowas denkt man irgendwie vorher nicht so, finde ich, wenn man das nicht schon mal gemacht hat. Also
an sowas denke ich ja zuerst.
Kabel. Ja.
Ja gut, das ist vielleicht wieder der berühmte Unterschied, wer weiß.
Aber also, da wird lieber auf die Getränkeflasche verzichtet. Hm?
Nee, ich weiß nicht, ihr habt ja Elektronik. Ja. Habt ihr euch neu, also, also Eva, du hast ein neues Rad gehabt und hast du auch
neues
Garmin, hast du auch irgendwie neues Gepäck und sowas dabei?
Nur zur Info, das Edge 1000 ist ja das Top-Modell, ne?
Ja. Ja, klar, wenn schon, dann richtig.
Meine, so wie der Sonnen das Topmodell unter den Nabendynamos ist, ist natürlich der Edge. Was hast du denn für eine Leuchte dran und so? Ne? Hast du da besser gesehen als Joas?
Nee, das war ja noch das ganz Tolle, weil ja, das ist eben immer Theorie und Praxis. Eigentlich hatte ich ja eine coole Leuchte, eine Supernova E3 Pro natürlich, das Beste vom Besten. Und ich hatte auch, also ich hatte so neu, so eine Rolle, die man an den Lenker packt, also da vorne hinhängt. Und das hatte ich auch mal ausprobiert und das ging gut. Und dann habe ich mir in der letzten Minute noch so eine Tasche gekauft, die man da oben drauf schnallen konnte. Und mir hat das sogar noch jemand aufs Blog kommentiert, dass man da ein bisschen aufpassen muss ab irgendeinem Punkt, dass dann nicht anfängt, die Rolle auf die Lampe zu drücken. Und so war es dann prompt. Und in der ersten Nacht war das dann so, dass die Rolle auf meiner Leuchte hing, die Leuchte nach unten gedrückt wurde und immer so ein, ich weiß nicht, vielleicht so ein 2 Meter vor mir beleuchtet hat. Und das ist so.
Ich wollte gerade sagen, 50 Zentimeter.
Aber da kommt sehr hell, oder?
So, das war irgendwie so ein bisschen, da kannst du jetzt hier toll durch die Nacht fahren, aber da hatten wir glücklicherweise schon alles entschieden, dass wir jetzt fahren. Und
also gemeinsam
dann hatte der Joas so eine super Lampe, von der ich ja gleich selbst erzählen möchte, und hat sehr gentlemanmäßig einfach immer diesen ganzen Weg ausgeleuchtet. Ja.
Und du hast dich bei Supernova beschwert, weil es so ein scheiß Licht macht.
Genau. Noch am gleichen Abend habe ich das gemacht.
Genau, sofort.
Das habe ich bei Twitter gelesen.
Nee, also jetzt, um das gerade zu biegen, wie der Supernova Tip-Top-Leuchte, kann das gut. Wenn man sie nicht mit irgendeiner Kuschelrolle hier belegt.
Ja, am nächsten Tag haben wir die ja dann auch hochgebunden, die Rolle. Und dann ging das eigentlich auch gut. Dann war das doch schon Licht, mit dem man fahren kann. Also ich finde, man braucht dann doch immer ein bisschen mehr Licht. Ich hatte echt Respekt vor dem Untergrund, weil als ich das Rad neu hatte, ich komme ja auch vom Asphalt, bin dann in Berlin hier mal auf irgendwelche Feld- und Waldwege gefahren und habe dann doch gestaunt, wie viel da so rumliegt und so Wurzeln und so, wo du dann selbst im Tageslicht, also ich bin da auch gleich mal irgendwo hingefallen, weil dann sind da so Steine plötzlich und du fährst dann so quer rüber und checkst es halt nicht, dass es vielleicht doch ein bisschen zu hoch ist. Und da hatte ich echt Respekt davor. Und also nachts im Wald, finde ich, brauche ich noch mal ein bisschen mehr Licht als auf dem Asphalt. Das war die Lehre. Aber wie gesagt, der Joas hatte ja Lampen dabei.
Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Fahrräder? Joas, was, also ihr habt beide so, sind das so Gravel-Bikes, mit denen ihr unterwegs wart? Kann man das so sagen? Oder
also Eva, du hattest ein richtiges Gravel-Bike, kann man so bezeichnen, ne?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Wie heißt denn das? Was ist denn das für ein Ding?
Das ist ein Soma Double Cross Rahmen und dann den ganzen anderen Kram hat der Händler dran gebaut. Aha. Also ich habe eine Shimano 105 Ausstattung dran und wenn du jetzt die ganzen einzelnen Komponenten wissen willst, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber ich bin...
Das ist ein Stahlrahmen, oder?
Ja, das ist ein Stahlrahmen und das ist echt krass, wenn du das dann bekommst und das ist echt schwer gewesen. Ich dachte gleich so, oh, was soll denn das geben? Aber ich bin echt begeistert von dem Rad.
Wie schwer? Mit alles.
Lass mal kurz überlegen. Das ist
12 Kilo?
Ohne alles kann ich dir nur sagen, hatte das 11. Haben wir es ausgemessen? Ja, ich glaube 11. Genau. Und ich kann dir nicht sagen, ich bin beim Gepäck ja eher so sehr sparsam. Ich hatte nicht viel Gepäck. Also vielleicht nochmal. Ich kann das immer so schlecht abschätzen, 4 oder 5 Kilo vielleicht.
Man kann ja auf Evas hervorragendem Blog auch Bilder sehen von ihr mit dem Fahrrad. Wie heißt dein Blog offiziell?
Mein Blog heißt Takeshi fährt Rad.
Okay, so fährt er, weil oben drüber steht jetzt Ride Brilli. Ich hab schon den dritten Schluck Gin Tonic, also Ride, Breathe, Live und drunter Takeshi Waren Radfahren. Kann ich nur noch mal empfehlen zu lesen. Da habe ich nämlich gelesen, wie du in Sardinien warst. Und da haben sie dich auf ein Plastikrad gesetzt.
Ja,
und dann dachte ich, aha, das mag sie wohl nicht.
Nein, das ist nicht so meins. Ich bin halt mit, ja, ist wieder so diese alte Leier, ich bin halt mit Stahl groß geworden.
Aha, ja,
ja. Also ich meine, ich bin ja irgendwie auch hier so 70er Jahrgang und da ist ja noch, ist man ja noch mit so geometrisch geraden Rahmen gefahren und das ist eben meine, ich denke mal, dass es so eine Sozialisationssache ist und das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich mit dem Coach nicht einer Meinung bin, dass ich an Stahlrahmen festhalte und er, als ich mir mein Rad in Belgien gekauft habe oder angefangen habe, zu planen, das zu kaufen, dass er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, weil man doch heute einen Carbonrahmen kauft, weil es ja alles sehr leichter und Kosten Nutzen und überhaupt. Aber ich finde auch, dass die oft echt hässlich sind. Also es tut mir leid, ich mag halt diese Optik nicht, dieses Gewölbte und dann sind die oft so bunt beklebt und so ein Stahlrahmen, der sieht halt meistens einfach gut aus. So, und ja, wobei ich sagen muss, auf Sardinien hatte ich ja hier so ein Canyonrad. Mhm.
Vor allen Dingen viel, viel langlebiger als ein Stahlrahmen.
Das hat einfach Seele.
Den gibt es auch noch in 100 Jahren.
Zu sagen.
Ja, also der Rahmen, dieser so ein Carbonrahmen, den gibt es auch noch in 200 Jahren. Ne? Also der zersetzt sich nicht so schnell.
Der zersetzt sich nicht, aber wenn du damit mal stürzt.
Ja, ja. Ich meinte jetzt nur so von der Halbwertzeit her.
Ja. Aber Eva, ich habe da gerade doch ein gutes Haar daran gehört irgendwie. Wie war das mit dem Canyon? Der war nicht so laut und sah nicht so scheiße aus?
Nee, das Canyon, das war ganz dezent schwarz und ich saß da echt gut drauf. Und natürlich ist das immer, natürlich ist es toll, wenn also wir fahren, also M-Punkt und ich fahren ja öfters mal in den Urlaub und leihen uns da irgendwelche Räder aus. Und das ist ganz schön, weil wir da so viele Marken schon kennengelernt haben. Und natürlich kriegst du dann meistens Carbon-Räder. Und das ist schon mal geil, wie leicht die dann einfach sind. Also mein Stahlrahmen-Jägerrad ist ja auch sehr leicht. Aber trotzdem hebst du das halt an und denkst mal, huch, das ist ja einfach cool. So. Und das fand ich gut und ich saß da auch echt gut drauf. Und ich bin Canyon als Marke, ohne jetzt irgendwelche Gründe zu haben, finde ich jetzt irgendwie nicht so sympathisch, so Internethändler und Carbon. Aber von dem Rad muss ich
hässliches
sagen.
Hässliches Logo.
Ja.
Ihr habt ja keine Ahnung.
Von dem Rad war ich irgendwie ganz begeistert. Also, ja.
Nur mal kurz, weil du bist ja jetzt mit dem schweren Bock gefahren.
Ja.
Nee, aber du triffst hier ja auch noch mehrere Stahlliebhaber. Aber die Sache merkt man, wünscht man sich weniger Kilo oder merkt jetzt, wenn du mit dem Canyon unterwegs bist, mit dem Kohlefaserrahmen und das Canyonrad wiegt dann vielleicht, ich weiß nicht, was sie da hatten, es wiegt vielleicht 7 Kilo oder 8 oder sowas komplett. Merkt man da großen Unterschied dann? Weil ich weiß es nicht.
Also ich finde schon, aber das ist vielleicht auch, weißt du, ich bin ja nicht groß, bin 1,60 Meter groß und kann ja nicht genau sagen, wiege irgendwas zwischen 50 und 55 Kilo. Und dann ist das im Verhältnis halt gleich echt mal eine Ecke, wenn da 3-4 Kilo mehr oder weniger sind. Also das macht ja auf jeden Fall was aus. Vielleicht nicht so sehr in der Ebene natürlich, aber halt die berühmten 6.000 Höhenmeter des Candy Bee. Ja, das ist dann schon irgendwie anders, wenn man die da hoch.
Aber meinst du, du hast jetzt bei dem Candy Bee den Gewichtsunterschied oder hättest den groß spüren können? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch mit einem, ich war mit dem Stevens Street Flyer unterwegs.
Das ist von Stevens,
der Marke. Und das war ein sogenannter Street Flyer. Ist ein, angelehnt vom Design her an amerikanische Fahrradkurierräder, hat eine Nabenschaltung, 8 Gang. Und wiegt so um die 11 Kilo, wenn ich mich nicht täusche. So. Und ich hatte blöderweise, sag ich jetzt mal, vorher das Buch von Gunnar Fehlau raus und rat gelesen und dachte, boah, ey, da musst du das aber und das musst du mitnehmen und das musst du mitnehmen. Und dann hatte ich so eine Satteltasche, die bestimmt 8 Kilo gewogen hat mit allem Zeugs drin.
Gibt es ein Bild von dir damit?
Ja, da gibt es auch irgendwo ein Bild, also irgendwo bei Instagram, beziehungsweise dann am
Denken. Ah, ich hab ein Bild von dir gesehen am Flughafen, am richtig, Bahnhof oder genau. So. Ja.
Da habe ich ein Bild gemacht von dem Fahrrad und hatte hinten eine relativ große Satteltasche dran. Mhm. Und da waren wirklich... Ich schätze mal zwischen 7 und 8 Kilo drin. Diese 7, 8 Kilo, die ich da mitgeschleppt habe, da habe ich nicht ein einziges Stück rausgebraucht. Habe ich also einfach so durch die Gegend gefahren. Ob das nun so wesentlich leichter gewesen wäre, wenn ich die nicht dabei gehabt hätte, ich glaube es fast nicht.
Also die muss das nächste Mal der Gunnar mitnehmen.
Genau. Insofern ist mir das jetzt gar nicht so aufgefallen.
Auch ich glaube, am Berg. Aber ihr müsst ja, was war denn dann in deiner 8-Kilo-Tasche drin? Wenn du das offenlegen möchtest.
Ja, klar. Ich hatte da eine 5-Kilo-Hantel drin. Nein. Was man so mitnimmt. Also ich hatte da eine Daunenjacke drin, die natürlich nicht so schwer sein kann. Dann hatte ich da ein Erste-Hilfe-Set drin. Ich hatte tatsächlich ein Buch mit drin. Kann ja sein, dass unterwegs was passiert, dass die Polizei mich anhält und dann sperrt die mich in eine Zelle und dann habe ich nichts zu lesen. Ja, finde ich immer eine Horrorvorstellung. Ja. Deshalb ist immer ein Buch mit dabei. Dann hatte ich eine Regenjacke mit dabei, wobei die in der Rahmentasche war. Also das war dann nicht das Gewicht. Eine extra Stirnlampe. Ja, da kam dann eine zusätzliche Überziehjacke noch. Da kam dann das ein oder andere zusammen. Aber den ganzen Kram da drin habe ich definitiv nicht gebraucht. Das Einzige, was dann in dieser Tasche auch untergebracht war, wir hatten ja die Aufgabe, tatsächlich in Anlehnung an die Grosinenbomber ein Care-Paket nach Berlin zu transportieren. Okay. Und mein Care-Paket war allerdings auch nicht so schwer. Das war eine Art Turnbeutel, Rucksack für die Organisation, Jugendorganisation Arche, die Jugendliche unterstützt in Berlin. Aber so schwer war das Ding dann auch nicht. Aber wie gesagt, zum Schluss kam relativ viel Kram zustande und zusammen und dann waren es fast 7, 8 Kilo.
Hatte von euch jemand ein Zelt oder ein Tarp oder sowas dabei?
Also ich hatte keins dabei. Es gab einige Leute, die Schlafsack dabei hatten, Isomatte, Zelt, Tarp. Aber bei mir, ich wollte eigentlich, hatte ursprünglich den Plan, das ganze Ding in einem Stück durchzufahren. Mhm. Da habe ich aber sehr, sehr Asphalt gedacht und nicht Gravel. Das habe ich dann im Grunde genommen nach der ersten Nacht wurde mir dann klar, das schaffst, also beziehungsweise durchfahren wäre irgendwie gegangen. Aber eben nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich dachte, du schaffst es irgendwann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Berlin anzukommen. Es hat dann einen kompletten Tag länger gedauert. Bin also erst von Sonntag auf Montag und wir waren dann erst Montagmittags in Berlin.
Eva, du hattest auch nicht vor zu campen, oder?
Nee, ich finde es gerade so interessant, dass jetzt nochmal rauskommt, dass da in Joas Tasche da nochmal 2 Jacken drin waren. Mir haben die ganze Nacht gefroren.
Du hättest ja was sagen sollen. Ich hätte gleich mal drüber reden sollen.
Und die Wurst, ne? Und
eine große Wurst. Über was haben wir nur geredet die ganze Zeit? Nee, ich fand ja, dass das alles schon genug war hier mit den erwähnten Navigationsneuerungen und so und das schwere neue Rad und diese unheimlichen Waldböden und hatte mir auch eine Woche vorher gesagt, auf keinen Fall kannst du da nachts fahren, das ist alles viel zu gefährlich mit Wurzelwerk. Und hatte mir, also ich fand es auch echt schwer abzuschätzen, weil ich schon weiß, was ich auf dem Asphalt kann, wie viele Kilometer, aber was der Joas von auch meinte, wir haben mit dem Jochen Kleinhens vorher noch gemailt und der hatte dann mal irgendwie geschrieben, dass er denkt, dass man wirklich ausgehen muss davon, dass man da einen Schnitt von 15 fährt, also wirklich 15 Kilometer pro Stunde, wo du ja erstmal denkst, bitte was, willst du dein Rad schieben die ganze Zeit? Aber der war ja sehr realistisch da, weil du hast halt wirklich ab und zu geschoben und dann ist es schwierig, irgendwo hochzukommen und dann schwierig, irgendwo runterzukommen und war es halt echt sehr langsam und das fand ich echt schwer abzuschätzen.
Na und zwischendurch musste ich wahrscheinlich auch mal umgucken und wieder orientieren oder so, oder?
Musst dich orientieren, du musst auch mal was essen und du musst da Essen kaufen, weil Mist. Du dann ja nicht das ganze Essen noch mitnimmst und so. Naja, jedenfalls fand ich es total schwer, es zu planen und hatte eigentlich keine Idee und wusste einfach, ich gebe mir das jetzt nicht, also ich habe sowas nicht, so Zelt, Schlafsack, Zeug und wollte mir das jetzt auch dafür nicht extra anschaffen, weil ich eigentlich kurz davor dachte, das machst du wahrscheinlich einmal und nie wieder, das Ganze. Und dachte halt, wenn sich das so ergibt, dass ich mit irgendwann zusammen durch die Nacht fahre, dann ist es schön. Und wenn nicht, dann hatte ich so meine Hotelpunkte, wo ich so wusste, wo ich vielleicht schlafe, wenn ich es hinschaffe. Deswegen habe ich sowas nicht mitgenommen und war dann aber auch froh, weil sich das dann alles so gut ergeben hat, dass ich das nicht alles rumschleppen muss, weil ich ja dran glaube, dass Gewicht was ausmacht beim Fahren.
Da du kennst dein Leistungsvermögen auf der Straße. Wie viele Kilometer schaffst du da? Was bist du bisher gefahren?
Also ich kenne das. Ich bin auch schon mal ganz toll gescheitert, als ich letztes Jahr im Herbst mal von Karlsruhe nach Berlin fahren wollte in 3 Tagen. Und das wären auch wieder so, waren es 3 Tage? Naja, es wären so zwischen 200 und 250 am Tag gewesen. Und ich hatte da krassen Gegenwind und hatte halt schlechte Tage und habe dann 180 nur geschafft an einem Tag und dachte, jetzt geht einfach nichts mehr. Also da kenne ich es auch mal so relativ, aber ich denke schon, dass ich ein paar Tage nacheinander über 200 fahren kann auf Asphalt mit so leicht Gepäck, wie ich es halt habe. Also ich bin da nicht schnell dabei, ich muss dann sehr früh losfahren und habe dann so meinen Takt, aber ich kann so ganz gut fahren und muss nicht so viel Pause machen, also dann langsam, aber stetig und kann mich dann so ganz gut, disziplinieren klingt schon wieder so hart, aber kann mich ganz gut reinsteigern, dass ich jetzt halt fahren will und muss nicht anhalten und fahre halt und dann geht es schon so. Und dann dachte ich auch irgendwie so, naja, ich bin dann einmal hier 100 Kilometer gefahren mit dem neuen Rad und hatte irgendwie 6 Stunden gebraucht und dachte, naja, wenn du jetzt die erste Nacht durchfährst, also um 18 Uhr abends los, die erste Nacht durch, kann man dann schon mal 350, 400 Kilometer schaffen bis zum zweiten Abend, wenn man jetzt nicht nur 24 Stunden hat, sondern noch ein bisschen länger. Aber das war halt einfach utopisch, weil nachts wirst du halt noch langsamer, weil dann, genau, da musst du halt noch öfters gucken, wo ist denn der Weg und dann fährst du mal falsch und dann, ja, dann zerrst du deine Rad da durch ein Dorngestrüpp oder so. Also, ja, so war es wirklich.
Also ich bin ja Anfänger, was lange Strecken angeht und habe immer noch Bammel vor dem Wochenende, weil da muss ich jetzt das erste Mal 100 Kilometer am Stück und dann auch wieder zurück 100 Kilometer fahren.
Dieses Wochenende?
Ihr lacht, ja. Und letztes Wochenende, da war ich ja noch betrunken am Sonntag, da bin ich bei so einer RTF mitgefahren, weil ich wollte ein bisschen, und habe dann aber nur 70 Kilometer gewählt. Das ging, mir ging es auch gut danach, aber trotzdem. Und sonst, weil du sagst, nachts fahren, das Ganze kam eben davon, dass irgendwann mal, ihr kennt da vielleicht Kollegen aus, also die Radio, Fahrradiohörer wissen das, dass ich bei Rad am Ring mitgefahren bin. Und da muss man ja nichts denken. Da muss man einfach nur Gas geben und fährt im Kreis rum. Das ist toll für mich, weil ich habe eine Geografie-Schwäche, eine große, und da ist es wirklich einfach. Und jetzt am Wochenende fahre ich mit einer Gruppe, da fahre ich hinterher, da muss ich auch nichts denken. Aber Da finde ich es nachts schon am schönsten eigentlich. Wie ist das dann? Also nachts ist gefährlich im Wald, hast du gesagt, aber was schön ist schon auch, ne? Oder wie fühlt sich das an?
Na klar, es war, also ich fand es magisch, es war der Hammer. Kann es nicht anders sagen.
Also ich bin ja schon öfters nachts unterwegs gefahren, unterwegs gewesen und muss ehrlich sagen, je nachdem, wie die Nacht ist, ich bin letztes Jahr im September oder Oktober in einer Vollmondnacht die komplette Mosel abgefahren. Vom Deutschen Eck in Koblenz bis nach Trier. Das sind fast 200 Kilometer. Das war wirklich magisch, weil man konnte durch den Vollmond ganz viel sehen. Die Nacht war eigentlich relativ, oder ich habe sie als relativ kurz empfunden. Und dieses Mal, als wir beim Candy Bee zusammen unterwegs waren, die Eva und ich, haben wir uns eigentlich wunderbar die ganze Zeit unterhalten und irgendwann zwischen 4 und 5 kamen wir an eine Tankstelle, haben da etwas länger Rast gemacht und uns unterhalten und dann war es hell und dann ging es eigentlich wunderbar in den Tag rein. Also mir ist die erste Nacht mit der Eva überhaupt gar nicht so lang vorgekommen und dadurch, dass man zu zweit gefahren ist, war das sehr kurzweilig.
Wie lang
ist dann, das war letztes Aprilwochenende, ne?
Richtig,
das war
genau.
Ja Pfingsten, ne?
Genau.
Deswegen konntet ihr ja auch am, war das Pfingstenwochenende?
Nee, 1. Mai war am Montag.
Nee.
Maifeiertag.
Oder 1. Mai. Ja, genau.
Pfingsten kommt ja noch.
Aber stimmt. Was ich fragen wollte, wie lang die Nacht war? Also jetzt ist es gerade.
Also es fing so 9? gegen 21 Uhr, Eva, ne?
Ja.
Wurde es langsam dunkel.
Im Blick, ja.
Genau. Und dann gegen 6 Uhr, würde ich mal sagen, wurde es dann zwischen 5 und 6, also eher gegen 6, wurde es dann wieder hell.
Also 9 Stunden.
Ich glaube sogar ein bisschen früher, glaube ich sogar.
Sogar früher, okay.
Ja, also um 5 waren wir da an der Tankgasse rausgegangen, da war es eigentlich schon hell und um 6 haben wir dann den Harald schon wieder getroffen. Da hatte ich noch irgendwie auf die Uhr geschaut, weil ich genau das auch so dachte. Ich finde das so ein seltsames Gefühl. Du bist dann so mitten in der Nacht und du kannst nicht sagen, ich will da jetzt raus aus dieser Dunkelheit, sondern du weißt halt, jetzt muss ich das noch 3 Stunden, 4 Stunden mitmachen. Deswegen habe ich immer so ein bisschen auf die Uhr geguckt ab und zu, wie lange das jetzt wohl noch so geht.
Weil du sagst Tankstelle, da sind wir schon mal beim natürlichen Feind des Fahrradfahrers. Ihr seid ja sonst und beim Candy Bee vielleicht ein bisschen weniger, aber sonst auch auf Straßen unterwegs. An der Mosel entlang, nehme ich an, Joas, waren Straßen, die du gefahren bist?
Richtig, bin ich Straßen gefahren.
Nachts ist da ein bisschen weniger los. Ab und zu kommt vielleicht mal bei irgendeinem Kaff jemand vorbeigebrezelt. Also bei mir ist es so, dass es Leute gibt, die ein bisschen Angst um mich haben, wenn ich nachts losfahre, weil die sagen, die Autofahrer, die sind alle so doof und so. Und dann gibt es ja auch immer mal wieder tragische Meldungen, gerade was du vorhin gesagt hast, wo du verfolgt hast, die Transcontinental. Schwierige Situation. Ne?
Also beim
kann man,
beim
kann, Kind, nur, beim, nur, beim, nur, ja. nur ganz kurz, kann man sich irgendwie schützen? Gibt es irgendwelche Tipps? Wie fährt man am besten? Oder
Haben die Leute, die den Track gemacht haben, eigentlich da ein bisschen drauf geachtet? Oder also
ja, dadurch, dass
wart ihr viel auf sagen wir mal größeren Straßen unterwegs?
Eigentlich so gut wie gar nicht. In der zweiten Hälfte waren wir ein bisschen mehr auf Straßen unterwegs, aber den größten Teil sind wir, weißt du, Eva, noch die genauen Zahlen? Ich glaube, wir 167 Kilometer sind wir auf asphaltierter Straße gefahren. Das war so ein Wert, der den Komoot ausgespuckt hat.
Stimmt, die geben das immer aus, ja.
die unterteilen das in, was weiß ich, Single Trails. 350 Kilometer. Es waren, glaube ich, 167 Kilometer asphaltierte Straße, was dann aber ja noch nicht heißt, dass das automatisch sehr befahren ist. Mhm. Ich fand im Grunde genommen den gesamten Weg nach Berlin sehr autoarm. Und insofern hatten wir, oder ich meine zumindest von mir aus sagen zu können, dass es da keine brenzligen Situationen gibt. Da ist das natürlich, wenn man hier in der Gegend unterwegs ist, also im Köln-Bonner Raum, wenn man da auch gerade Richtung Eifel fährt, wo ja die ganzen Nürburgring-Heidens zu Hause sind, da kriege ich teilweise schon mal ein mulmiges Gefühl, wenn von hinten ein Auto angerührt kommt und hofft dann immer, dass der Fahrer vielleicht dann nicht gerade mal aufs Handy schaut. Ja? Aber das hat man eigentlich permanent. Neulich morgens kam mir ein Autofahrer entgegen und der fuhr immer weiter in meine Richtung, auf die andere Fahrbahn. Also wenn jetzt da ein Auto noch gewesen wäre, dann wäre der voll in das Auto reingefahren. Und ich denke, will der dich abstrafen? Fährst du hier in der Einbahnstraße verbotenerweise rein? Nein, der Mensch, der guckte auf sein Handy und war am Tippen. Und im letzten Augenblick korrigiert er dann. Aber wenn ich auch gepennt hätte, dann hätte das anders ausgehen können. Ja? Insofern, also ich bin auch mal eine Zeit lang Auto gefahren und habe dabei getippt, mache ich definitiv nicht mehr. Ich lege es dann weg, Punkt. Mhm. Weil das einfach zu gefährlich ist. Aber auf dem Candy Bee gab es diese Gefahr meines Erachtens definitiv nicht. Wir sind im Grunde genommen tatsächlich die ganze Zeit auf Waldwegen gefahren, unterschiedlichster Qualität, über Wiesen, über Schotterstraßen, über Feldwege. Insofern hatten wir da so gut wie keinen Kontakt mit Autos. Was auch, ich sage jetzt mal, einen ganz großen Reiz dieser Strecke ausgemacht hat. Also die war schon fantastisch gescoutet. Der Gunnar hatte auf dem gesamten Streckenabschnitt mehrere Scouts losgeschickt und dann nachher wurde daraus ein einheitlicher Track gebaut. Zwischenzeitlich habe ich mal den ein oder anderen Scout verflucht, weil ich dachte, was hat der sich denn hier für eine Strecke ausgesucht? Also im ersten Teil, kurz nach Darmstadt, da sind wir durch so eine Waldpassage gefahren, wo es dann richtig morastig wurde, wo ich gedacht habe, scheiße, muss der uns das jetzt auch noch zeigen? Das war, der Ärger war dann nach 5 Minuten verrauscht und ich habe gesagt, die Scouts haben da einen fantastischen Job gemacht. Eine super Strecke, also auf so wunderbaren Wegen von Frankfurt nach Berlin durch so eine super Landschaft zu fahren, war schon total klasse.
Da ist doch die Rhön, oder? Also wenn Franken, kommt man da durch den erstmal Spessart, oder?
Ja, genau. Und dann Rhön.
Und dann Rhön. Ich weiß nicht, genau, wer mir das erzählt hat. Ich glaube, der Bernd hat von der Rhön geschwärmt. Allerdings, das war auf der Fahrradschau. Und da gab es aber den Track noch nicht, oder?
Nee. Der kam ja erst, wirklich, wie die Eva eben sagte, der Track. Der kam erst circa 1,5 Wochen vor dem Candy Bee, vor dem Ach, also so Mitte April lag der Track vor.
Ach so, wie ist es? Gab es da eigentlich bestimmte Stationen, die man anfahren musste? Oder gab es da so Wegpunkte, die man auf seiner Tour haben musste? Quasi irgendwie so. Manchmal gibt es ja, dass man was abknipsen muss oder so. Oder halt auf seinem, um dann später am GPS nachweisen, dass man dann an einer bestimmten Stelle gewesen ist.
Das wohl nicht, aber Eva und ich sind sehr, sehr treckhörig gefahren. Mhm. Das heißt, wir haben uns im Grunde genommen an jede Abzweigung gehalten und sind ganz strikt auf dem Track geblieben. Erlaubt war, sich circa 15 Kilometer vom Track zu entfernen. Mhm. Aber bestimmte Wegpunkte, wo man irgendwie sich einen Stempel einsammeln musste oder sowas, das gab es nicht. Mhm. Nee.
Und genau, der Bernd hat mir nämlich vorgeschwärmt, wie das ist in der Rhön, wenn man da ein bisschen höher ist, weil da wohl da ist so wenig bewachsen dann. Ich weiß gar nicht, wie seid ihr irgendwo auch? Und jemand anders meinte dann aber, ja, also wenn man will, kann man von Frankfurt nach Köln auch ziemlich flach fahren, ne? Wenn man das alles so an den Rändern der Gebirge entlang nimmt. Aber scheint ja nicht ganz so gewesen zu sein, oder?
Nö, es waren gerade im, also die erste Hälfte bis Bad Langensalza, ne? Genau. Eva, richtig? Genau, Bad Langensalza. Ja. Das war so der erste Zielpunkt, den alle erreichen wollten. Ich hatte fast den Eindruck, das wird wie so das gelobte Land. Also wenn man diesen Punkt passiert hatte, dann muss man nur noch bis nach Berlin rollen lassen.
Wie viele Kilometer waren es dahin?
Ja, ungefähr die Hälfte, ne? Aha. 320 Kilometer bis Bad Langensalza. Und bis dahin hatten wir 4000 Höhenmeter
geschafft. Wir sind da immer so am Rand von den Gebirgen entlang gefahren. Die ist nicht richtig in der Rhön. Da kannst du ja richtig, ich glaube, da geht es doch auch fast auf 1000 hoch, oder? Und das hatten wir nicht. Wir hatten immer mal höchstens so 300-400 Höhenmeter, ja. Genau, bis auf 500 hoch. Das ging immer so ein bisschen rein am Rand vom Gebirge, ein bisschen hoch und dann wieder runter ins nächste Dorf. So.
Also etwas über, ich habe jetzt gerade den Track auf, etwas über 500 Meter war der höchste Punkt. Bei Kilometer 220 circa, ja.
Das ist eigentlich noch bekömmlich.
Ja, ich check das noch nicht so genau mit den Höhenmetern. Ich habe mich, letztes Jahr habe ich mich mal für eine Mountainbike-Tour angemeldet und da standen auch Höhenmeter dabei und die habe ich... Naja, ich habe sie unterschätzt. Und dann mussten die immer auf mich warten und so. Aber letztendlich habe ich es geschafft. Aber es waren ziemlich viel.
Wobei, eins muss man sagen, das waren ja 660 Kilometer. Auf diesen 660 Kilometer, 6000 Höhenmeter, das geht auch noch. Also ja, ja. Da kenne ich, wir haben hier eine Rheinsteigtour 250 Kilometer. Ja, da hat man über 5500 Höhenmeter. Ja, von daher war das noch, ich fand es insgesamt relativ gut zu bewältigen. Und ich bin jetzt nicht unbedingt die Bergziege, also kein Marco Pantani.
Also und du bist da auch, du hast ja gesagt, du hast eine Nabenschaltung an dem Rad gehabt.
Ich habe eine Achtgang-Nabenschaltung. Und musste allerdings das ein oder andere Mal schon schieben, wenn es dann zu steil wurde. Am ersten Abend sind wir durch Weinberge gefahren und da ging es sehr steil hoch. Aber ich glaube, da hast Eva, du auch als absolutes Leichtgewicht hast da auch geschoben. Ich glaube,
hab ich auch geschoben.
Da ist kaum jemand, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand hochgefahren ist, sondern da sind, glaube ich, alle mussten da irgendwann schieben. Weil da ging es dann, ich weiß nicht die Prozentzahlen, aber es waren, es dürften
an die 20. Sagt das der Garmin nicht?
Habe ich nicht geguckt. Ich war da mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe nicht geguckt. Mal abgesehen davon, das kann ich wohl einstellen, beziehungsweise das sagt der Garmin, aber so tief bin ich dann doch nicht vorgeschoben. Ich wollte auch nichts verändern. Nachher wäre der Track weg gewesen. Ja? Insofern habe ich Never Touch a Running System. Ja,
sehr gut.
Also da habe ich dann nicht rumgefummelt. sondern ich war froh, dass mir ganz klar gezeigt wurde, wo muss ich lang und wo muss ich abbiegen. Da war mir das mit den Höhenmetern egal. Ich wusste ja, es sind irgendwann 6000. Ich konnte das abschätzen. Ich hatte da eine ungefähre Ahnung von, was da noch auf mich zukommt. Insofern, da bin ich relativ genügsam.
Also, wie ich habe jetzt auch mal hier bei Track Leaders mir den Kurs nochmal angezeigt. Also ich bin jetzt hier Fulda.
Ja, das war übrigens ein sehr schöner Weg dorthin. Wir waren am Samstagmorgen. Morgens fuhren wir auf Fulda zu über eine leicht hügelige Landschaft auf wunderbar fahrenden Schotterwegen. Habe ich bei mir im Facebook-Profil auch mittlerweile ein Bild liegen, wo man dann in der Ebene Fulda liegen sieht. Das war ein super Streckenabschnitt. Hat mir also ganz, ganz toll gefallen, dieser Part.
Der Thomas hat ja mal in Fulda gewohnt.
Ach, der hat mal gewohnt. Fand ich sehr gut, ja.
Und dann kommt, wo ist denn da? Ah, hier ist Bad Langensalza. Ja, das haben wir schon. Das ist dann noch mal so weit wie Fulda? Nee, nicht ganz.
Nicht ganz.
Dann kommt. Ja, dann da ist man dann. Das ist schon. Ist das schon Osten? Bad Langensalza? Ist das schon Ostzone?
Ja, das ist schon. Das ist ja, das liegt ja hinter Eisenach.
Ach genau, hier Eisenach. Ah ja. Mensch. Das ist eigentlich schon eine schöne Strecke. Also ich weiß nicht, Eva, wahrscheinlich du bist wahrscheinlich eher so im, wo fährt man denn so, wenn man in Berlin Rad fährt, sonst so rum?
Ja, spannende Frage irgendwie. Das ist halt
ich kann die so beantworten. Etwas. Nicht auf Sandwegen. Ja. Nicht auf Sandwegen.
Nee, aber so Brandenburg oder was? Oder,
ja, halt so raus, also was wir eine Zeit lang gemacht haben. Also ja, ich fahre ja dann auch von zu Hause und dann nicht unbegrenzt Zeit, um irgendwo hinzufahren. Eine Zeit lang sind wir mal immer so am Wochenende irgendwo weiter weggefahren und dann mit dem Zug zurück, um mal so ein bisschen noch Umgebung zu bekommen. Also was Schönes ist der Oderbruch. Da fährst du aber auch schon mal, also wenn man da wirklich unterwegs sein will, dann muss man eigentlich auch schon mindestens 150 Kilometer fahren, um überhaupt da hinzukommen und wieder zurückzukommen. Und wenn man noch ein Stück lang fahren will, da gibt es ja diesen Oder-Neiße-Radweg. Und Oderbruch ist ja so ein Naturschutzgebiet. Das ist wirklich ganz, ganz schön. Aber ja, der Weg dahin ist halt ein bisschen weit und ja, direkt, also was auch noch schön ist Norden in die Uckermark. Da wird es auch irgendwann so ein bisschen welliger. Das ist ja auch irgendwie so, also Mecklenburgische Seenplatte sowieso. Und dann, es ist ja irgendwie noch eiszeitlich geprägt und ist dann einfach so ein bisschen spannender. Aber auch da, hast du auch eine Anreisefahrt von, weiß nicht, 80 Kilometern, 100, bin nicht so sicher. Also direkt um Berlin rum ist es schon ja, relativ einseitig, so von der Landschaft her. Also man sucht sich da halt so seine Dörfer, bei die man dann so zuckelt, aber ja, ein bisschen trist, ja, von daher die Strecke war auf jeden Fall sehr schön und unterhaltsam auch. Und also, was ich auch noch spannend fand, ich konnte es mir nicht so vorstellen, wenn man da fährt, also er hat es vorhin auch noch angesprochen mit den Autos, das war natürlich weg, der Verkehr. Kann man nicht so vorstellen, wenn man da so fährt und da so selten wirklich mal durch ein Städtchen kommt oder ein Dorf, dass es so spannend sein kann, aber das hat total gut funktioniert. Also ich fand die echt sehr kurzweilig und abwechslungsreich.
Die Strecke war sehr abwechslungsreich, fand ich auch. Mhm. Also ich habe sogar schon ein bisschen bedauert, dass wir eben ja auch zwei Nächte durchgefahren sind, dass man dann nicht so viel von der Landschaft mitkriegt. Mhm. Wo ich dann schon gesagt habe, das müsste eigentlich nochmal machen, da auch bei Tag durchzufahren. Weil wir haben ja in der ersten Nacht sind wir irgendwie durch relativ schöne Landschaft gerauscht, haben nichts davon gesehen. Und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag sind wir auch die ganze Nacht durchgefahren und haben nicht so viel von der Landschaft mitbekommen.
Seid ihr eigentlich die ganze Zeit zu zweit unterwegs gewesen?
Man muss sagen, fast. Das war ganz lustig. Wir haben uns also die erste Nacht sind Eva und ich komplett durchgefahren und dann bis zum Samstag ca. 18 Uhr, ne? Oder wann haben wir uns da getrennt, Eva?
Genau, ziemlich genau, 18 Uhr.
18 Uhr am Rennsteig. Da ist Eva nach Eisenach abgebogen und ich bin mit drei Recken, unter anderem dem Harald aus Hamburg und dem Organisator der oder einen der beiden Organisatoren der Transzimbrica, die ja von Hamburg nach Skagen geht und wieder zurück, der war noch mit dabei und der Dirk aus irgendwo aus dem Süddeutschen.
Wir drei sind,
genau, Dirk Wendt, genau. Mhm. Wir sind dann zu viert weitergefahren. Ursprünglich hatten die drei Jungs vor, irgendwo draußen zu schlafen. Die hatten auch alle Isomatten, Schlafsäcke dabei. Ich war nicht so ausgerüstet, weil ich ja davor hatte, das ganze Ding in einem Stück durchzufahren. Ja. Und dann wurde es aber so kalt vor Bad Langensalza, die Temperaturen fielen auf unter 0 Grad, dass die drei Jungs gesagt haben, no way, dass wir hier draußen schlafen. Und dann sind wir weitergefahren bis Bad Langensalza und haben damit Ach und Krach ein Hotel, die letzten beiden Hotelzimmer gekriegt, die es da gab. Mhm. Und das aber nur mit dem Einsatz des Hotelpersonals. Der musste da mit seiner Chefin telefonieren, ob er das Zimmer, was da noch frei war, weitergeben durfte und. Also sonst hätten wir da gestanden und hätten nicht genau gewusst. Wir hatten überlegt, im sogenannten EC-Hotel zu übernachten. EC-Hotel ist da, wo du dann Geld holst und dich einfach in die Sparkasse in den Eingang legst.
Wow, okay.
Das ist das sogenannte EC-Hotel. Da waren aber die Aussichten war dann aber auch nicht so gut und wir telefonierten dann in der Hotellobby rum. Und
vom EC-Hotel?
Nee, nicht vom EC-Hotel, sondern von dem richtigen Hotel. Wo dann nur noch ein Doppelzimmer, das hätte aber nur zwei weitergebracht. Und wir hatten zwar dem angeboten, komm, wir zahlen hier logischerweise vier Personen, wir schlafen dann auf dem Boden, aber ja, sagte der, das durfte er nicht. Und er hat uns dann aber rumtelefonieren sehen und nirgendwo war ein Zimmer zu haben. Und dann hat er mit seiner Chefin gesprochen und dann haben wir dort noch ein Zimmer gekriegt. Also von Samstag auf Sonntagnacht haben wir in einem Hotel übernachtet. Haben da geschlafen und sind dann relativ spät, sage ich jetzt mal, erst nach um 9 Uhr morgens weitergefahren. Und im Verlaufe des Sonntags sind wir mit der Eva wieder zusammen getroffen, weil wir Jungs wesentlich langsamer unterwegs waren als die schnelle Eva, die auch viel früher aufgestanden ist. Wenn sie allein erst bist du eben wesentlich schneller. Vier Jungs haben dann Ansprüche, dann sagt jeder, jetzt möchte ich eine Pause, dann möchte der Nächste eine Pause und. Da kommt man wesentlich langsamer voran. Und so haben wir dann irgendwann die Eva wieder getroffen. Zumindest der Harald und ich. Die Vierergruppe hat sich dann aufgelöst, der Dirk und Stefan, die sind weitergefahren, beziehungsweise haben irgendwo anders Pause gemacht als wir beiden. Und Harald und ich haben uns dann irgendwo hingesetzt und haben Kaffee und Kuchen zu uns genommen, so als kleine Zwischenstärkung. Und dann sahen wir auf einmal eine Figur anradeln und da sagte der Harald sofort, das ist einer von uns. Und dann guckte ich, da sagte ich, das ist nicht nur einer von uns, das ist die Eva. Und dann sauste die aber vorbei, ohne uns wahrgenommen zu haben. Und Harald und ich haben dann noch unseren Kuchen und unseren Kaffee zu Ende getrunken. Und dann sind wir Eva nachgesetzt, relativ zügig. Und irgendwann eine Stunde später hatten wir sie dann. Und von dem Zeitpunkt an haben wir die Radfahrt wieder gemeinsam fortgesetzt. Und sind dann die darauffolgende Nacht, also von Sonntag auf Montag, gemeinsam bis nach Berlin gefahren.
War da der Harald auch noch dabei?
Der Harald war auch, also im Grunde genommen haben wir fast die ganze Strecke zu dritt zusammen gemacht. Und die meiste Zeit sind Eva und ich durch die erste Nacht, die wir gemeinsam gefahren sind, da war Harald nicht bei, der war irgendwo hinter uns. Und als wir unseren langen Tankstellenstopp hatten in der ersten Nacht, am frühen Morgen, da hat er uns passiert und dann sind wir aber zusammen gefahren. Was eigentlich sehr schön war, dass wir dann den kompletten restlichen Weg mit dem Harald zusammen zu Ende gefahren sind. Ja, das im Schnelldurchgang.
Ja. Eva, der Thomas hat ein paar Fragen zum Thema Ernährung.
Oh Gott.
Und bei dir, in deinen Berichten habe ich, ich glaube, mehrfach das Wort Beefy und McDonald's gelesen.
Beefy hat aber nur der Joas gegessen. Ich habe keine Beefy gegessen. Ich esse nie Beefy. Ich mag das nicht.
Wie ernährt man sich da?
Nur mal ganz kurz, weil ich bin jetzt öfter mal neulich mal 80 Kilometer gefahren. Ich bin ja noch ungeübt, was so längere Strecken angeht. Und dann hatte ich da so Riegel dabei. Was hatte ich denn? Schimpansi oder so? Also irgendwelche leckeren, qualitativ hochwertigen Riegel. Und habe dann irgendwie 4 Stück von den Dingern gefuttert. Dachte mir, Mann, das kostet ja viel mehr als Sprit. Also da wird man ja arm mit Riegeln.
Ich hab kürzlich einen Radmarathon-Bericht gelesen von jemandem, der ist hier Mallorca 312 gefahren, also diesen Radmarathon auf Mallorca mit, wie der Name schon sagt, über 300 Kilometern. Und der schrieb irgendwas, dass der 9 Gels genommen hat unterwegs. Boah. Und ich habe nur gedacht, ich müsste mich ja übergeben am laufenden Meter, also weil ich das alles eigentlich echt eklig finde. Also wenn du mich jetzt fragst, auf die Langstrecke essen, ich würde ja so wenig von diesem ganzen Profi-Riegelzeug essen, wie es nur geht, weil ich finde, das ist nicht immer so das Leckerste. Also ich weiß nicht, diese Schimpansi habe ich nie probiert, aber sonst finde ich schwer, da was zu finden, was schmeckt. Und wir hatten das auch unterwegs. So, irgendwann hast du auch keine Lust mehr auf diesen Süßkram. Irgendwann musst du mal was Herzhaftes essen. Und ich komme eigentlich immer ganz gut klar, wenn ich zwischendurch mal so ein belegtes Brötchen oder sowas habe oder auch die berühmte Bockwurst von der Tankstelle. Also die bekommt dann vielleicht auch nicht jeden. Aber
das ist die, Handfestes. Das ist die mit der schrumpeligen Haut, oder? Die in diesen Heizdingern drin liegt. Genau. Olli Schulz ist da, glaube ich, ein großer Fan von.
Ja, genau. Und wenn den kann man, glaube ich, auch gleich die... Kann man das auch, den Tee daraus trinken, quasi Bockwurstbowle? Aber nur mal dazu, also ihr habt nicht jetzt irgendwie ein Roadbike, Trainings- und Ernährungsplan im Hinterkopf
dauernd oder so? Nein. Also ich bin, was Thema Ernährung angeht, sehr, sehr unempfindlich. Zum Glück. Also ich habe so einen Magen, der kann eigentlich alles verarbeiten. Ich bin aber absolut bei Eva. Die Riegel auf Dauer gehen nicht. Also hier, also dieses ganze süße Zeug oder auch die Gels, die kann man vielleicht bei rund um Köln, wenn man 120 Kilometer fährt und dann zieht man sich dann irgendwas das rein. Aber wenn man so lange unterwegs ist, auf Dauer dieses süße Zeug geht gar nicht. Finde ich zumindest. Wir haben mehrmals Stopp gemacht und haben uns dann auch in ein Restaurant gesetzt. Wir sind zum Beispiel in Eisleben, ne? War in Eisleben. Mhm. Da haben wir uns in eine Pizzeria gesetzt und haben da eine vernünftige Pizza gegessen. Weil irgendwann hat man einfach Hunger auf was Vernünftiges, beziehungsweise auch auf was Salziges. Ich war irgendwann mal im Winter an der Mosel unterwegs bei minus 12 Grad und hatte dann eine Thermoskanne, wo ich eine heiße Fleischbrühe drin hatte oder eine Gemüsebrühe, einfach um was Salziges zu sich zu nehmen. Und das ist ein ganz guter Ausgleich zu dem ganzen süßen Zeug.
Mhm. Ich finde da auch immer so eine Laugenbrezel oder ein Laugenbrötchen finde ich immer ganz gut, weil das auch noch salzig ist und das ist irgendwie sowas, aber ist Geschmackssache. Aber ich habe mal irgendwo auch gelesen, irgend so ein Ernährungsfuzzi hat das gesagt, eigentlich ein Stück Brot essen, so ganz normale Nahrung, ist irgendwie auch für den Körper gut bei so Langstrecken. Und ich, also bei mir geht das immer so ein Brötchen. Also wenn es nicht so gerade so trocken ist, dann muss man halt auch irgendwas zum Trinken haben. Aber das finde ich immer so ganz hilfreich dazwischen.
Also kann man durchaus an der Tanke rasten. Und man muss ja nicht unbedingt Beefy nehmen, aber oder wobei so Beefy, die wird ja sogar ins Trikot passen, ne? Beefy neben dem Powerbar.
Ah ja, ich nehme dann immer diese ummantelte Beefy, also nicht die reine Beefy,
wo die man. Beefy nur die Roll!
Richtig, genau, die Beefy, du kennst sogar den Ausdruck. Nee, geht einfach darum, dass man irgendwas zum Beißen bekommt, wobei ich merke, wenn man so lange wie wir unterwegs war und dann fährt man an die Tanke zum dritten oder vierten Mal, dann merkt man, wie lange die Auswahl dauert. Also dann geht man da auf und ab und auf und ab, das ist es nicht und das ist es nicht und das ist es nicht. Also ideal ist eigentlich, wenn man irgendwo an einem Supermarkt vorbeikommt, wo man dann einfach eine bisschen größere Auswahl hat als das, was es so an der Tanke gibt.
Ja, es ist aber auch schwierig, wenn du dann irgendwann in dem Zustand bist, dass, also ich kriege dann irgendwann mal dieses, dass ich keinen Appetit mehr auf irgendwas habe und dann ist es schwierig. Deswegen finde ich es ja ganz sinnvoll, wenn ich mir vorher zu Hause variabel Sachen einpacke. Also gerade bei so einer längeren Strecke, wenn man jetzt zum Beispiel das erste Mal in seinem Leben 200 Kilometer fährt, da würde ich mir zu Hause Brote schmieren und ein Stück Kuchen einpacken und vielleicht noch Gummibärchen oder sowas, aber auch vielleicht noch Trockenobst und Nüsse. Keine Ahnung, muss man alles schon mal gegessen haben.
Ah, Nüsse, aber dass man so Trailmix oder sowas.
Ja, so, dass man so eine Variation hat, das finde ich ja immer ganz gut. Und dann finde ich immer noch gar nicht so einfach, dass man früh genug isst. Also das passiert mir auch immer wieder, dass ich einfach dann fahre und dann ist es schön und denkst nichts dabei und plötzlich merkst du halt irgendwie, ist jetzt schon fast zu spät und weil ich finde es immer nicht so unmittelbar, dass man so Hunger bekommt, sondern ich bin dann irgendwann leer und das muss man halt auch im Blick haben.
Und wenn du dann leer bist, dann dauert es halt ein bisschen länger.
Dann dauert es ein bisschen länger, ja.
Aber du kommst dann schon wieder in Tritt.
Ich habe das gar nicht so schlimm mit dem Leerwerden. Ich kenne das aber von meinem Freund, der ist mal früher losgeradelt, hat nichts groß gefrühstückt, Tasse Kaffee losgeradelt und das ist ja nun mal ein wenig ein, wie soll ich das sagen? Also es gibt doch Männer, die ja so eher so schnell losfahren, also so ein bisschen. Der Mann muss erstmal aufs Rad und erstmal losrasen, dass ich kaum hinterhergekommen bin. Und früher konnte ich mich immer schön darauf verlassen, dass das 60 Kilometer durchhalten. Und dann wird sich das Tempo verlangsamen. Aber inzwischen haben wir gelernt, dass man vorher isst und dass man auch währenddessen isst. Und da ist es nicht mehr so einfach. Aber ja, das meine ich damit. Also ja, und dann ist je nachdem, wie schlimm man das hat. Ich glaube, mir passiert das nicht so, weil ich halt früher esse, aber das auch schon erlebt, dass dann jemand mal schlecht wurde, weil nicht gegessen wurde. Also ja, und dann dauert es länger und ich kenne es nicht so einen brutalen Hungerast, aber ich meine, man sagt ja so, dass dann auch teilweise einfach nichts mehr geht und du teilweise dann echt kriechst nach Hause und das ist ja.
Also so weit sollte man es überhaupt nicht kommen lassen. Also ideal ist, wenn man so alle 40, 50 Kilometer zumindest eine Kleinigkeit zu sich nimmt, damit man nicht den totalen Einbruch erlebt. Mhm. Wenn man da mal so weit ist, kommt man nämlich aus dem Loch nicht mehr so schnell raus. Insofern ist es gut, dass man, was weiß ich, an der Tasche, Lenkertasche oder so, eine Kleinigkeit drin hat und sich zwischendurch versorgt. Bei mir funktionieren zum Beispiel als Energiezufuhr Bananen extrem gut. Gibt es übrigens auch eine ganz schöne Story. Mitten in der ersten Nacht, irgendwann, ich würde mal sagen, so gegen eins, halb zwölf, irgendwann so um die Zeit rum, stand auf einer Brücke ein Mensch, der hatte sich den Track genau angeguckt und verteilte Bananen. Der tauchte mitten in der Nacht. Ich habe den
Bananen. Das war aber kein Fahrer.
Das war der hatte von der Veranstaltung mitbekommen. oder die Veranstaltung mitbekommen und hatte dann irgendwie den Track rausbekommen und gewusst, wo das lang geht oder einen befreundeten Fahrer gefragt, weil das tatsächlich nur an die Fahrer geschickt wurde.
Aber über das Live-Tracking, da war ja der Track eingezeichnet dann.
Da war, genau. Auf jeden Fall stand der da in der ersten Nacht und verteilte Bananen. Fand ich fantastisch. Ich habe auch direkt eine abgegriffen und habe mir die eingesteckt, die mir dann auf dem Weg nach grob Richtung Fulda war das ja, zwischendurch dann sehr geholfen hat.
Ja, also ihr macht euch keine Gedanken und Diskussionen, weil Bananen sagen ja die einen, Quatsch und so, aber ihr seid ja keine... auch tatsächlich keine Leistungssportler. Ich habe bei dir auf dem Blog gelesen, Eva, du bist auch schon mal so eine RTF-Radtouristikfahrt, heißt das ursprünglich oder wie?
Ja, Radtouristik hieß es früher, glaube ich, oder? Heute heißt es, glaube ich, Radtourenfahrt, ja.
Oder Radtourenfahrt. Da gibt es ja auch Leute, die das mit großer Geschwindigkeit abfahren und welche, die das ein bisschen weniger fahren. Ich habe das erste Mal gemacht am Wochenende. Und dieses, was du gesagt hast, Joa, diese Intervalle von wegen 30, 40 Kilometer, da machen die ja auch Verpflegungspunkte, wo es dann Wecken gibt. Also es ist ja im Schwäbischen hier, da gibt es dann Veggie-Wecken und Wurst-Wecken und Käse-Wecken. Und dann gibt es, was ich schon seit, glaube ich, 30 Jahren nicht mehr getrunken hat oder 40, hab oder 40 Jahren, Zitronentee aus einem großen Kanister. Okay. Oh, war sehr süß. Uiuiui. Aber wirkt. Und man muss es ja auch nicht trinken. Und dann, also wer irgendwie geführt einfach eine längere Strecke probieren will, für den ist so ein RTF gut, weil da sind Pfeile an den Ampeln, wo man links oder rechts fahren muss. Also das ist echt eine schöne Sache. Bist du sowas schon mal gefahren, Joas?
Eine RTF, glaube ich, einmal, die dann auch tatsächlich als RTF ausgeschrieben war. Aber ansonsten bin ich eher alleine unterwegs oder in privaten Runden. Ja,
aber alleine verfahre ich mich halt immer. Und jetzt habe ich da die schöne Strecke, die haben da Sachen, da war ganz zauberhaft, ne, wo die da lang gefahren sind.
Die Strecken der RTF sind in der Regel sehr schön, ja.
Also und die kann man sich ja auch mopsen dann, ne, als GPX oder was das dann da ist.
Da kann ich dir mal helfen, Thomas. Das kannst du ja in Komoot dann laden oder in andere Programme, wenn du nicht sofort auf so ein Gerät umsteigen willst.
Ich habe ja so einen kleinen Computer, der das kann. Also mein O-Science kann das ja, aber ich habe ja, Eva, ich war auch aufgeregt vor dem Tag und hatte dann auch irgendwie gar keinen Bock und dann war ich ja noch betrunken und wie auch immer. Ich habe dann am Sonntag früh vor der Fahrt mir den Track runterladen wollen und dann war aber die Seite unten.
Ach, okay, so. Guckst dann immer, ja.
Und dann dachte ich mir, egal, ich bin da zu dem Startpunkt mit der S-Bahn hingefahren, um nicht zu spät zu kommen und mich nicht auf dem Weg dahin schon zu verfahren. Und da war dann noch eine drin, auch mit einem sehr hübschen alten Stahlrad, so ein Kotterrad, bestimmt auch 30 Jahre alt. Und die fuhr da auch hin und die hat gemeint, ach, so ein Track hat sie nicht oder sowas, braucht sie nicht. Fährt einfach den Schildern hinterher oder den Radfahrern. Und das funktioniert dann auch gut. Aber irgendwann mache ich das mal da mit den Tracks.
Funktioniert ganz gut, muss ich sagen.
Eva, was hältst du von RTFs?
Oh, ich finde das, wie du gesagt hast, auch, ich finde, man lernt da mal eine neue Strecke kennen. Die Verpflegung, das finde ich super, muss ich keinen Kopf machen. Also ich hatte hier auch schon mal RTF, wo dann alles abgegrast war. Das ist natürlich dann auch ein bisschen doof. Aber normalerweise haben die ja viele Sachen und da zahlst du dann deine 10 Euro oder was am Start an so einen Verein und die schildern dir eine Strecke aus und du kriegst Verpflegung den ganzen Tag. Ich finde das eigentlich toll. Also da denke ich auch immer, wenn ich sowas sehe, ich mag eigentlich so Vereinsmeiereien nicht, aber da denke ich, das ist toll, was die da teilweise auf die Beine stellen. Und Klientel ist ja manchmal ganz lustig so, die man da so trifft.
Das Einzige, wovor ich da immer nur auch Respekt habe, ist, auch da habe ich schon erlebt, dass die da losrasen. Man sagt ja immer, die Profis sprinten am Ende und die Nicht-Profis, die sprinten am Anfang. Und da kann es ja teilweise zugehen, dass du denkst, wo bin ich denn hier gelandet? Aber da muss man ein bisschen, ja, weiß nicht, selbstbewusst hinterherfahren oder so, je nachdem. Ja.
Heißt es nicht Gran Fondo mittlerweile oder ist das was anderes? Verwechsel ich da was? Was sind denn Gran Fondos?
Auf der RTF sind die möchte gern Gran Fondo Fahrer für unterwegs oder so. Oder trainieren dafür oder so.
Na gut, du kannst dich ja aus der Cervelo Gruppe raushalten und hältst dich bei deinen Somas auf und bei deinen Stahlrädern, da sind ja auch mal immer ein paar dabei. Wobei Stahl ist schon sehr wenig dabei heutzutage.
Ja, worüber unterhält man sich dann auf so einer Fahrt, wenn man da eine Nacht unterwegs ist?
Ja, Eva, worüber haben wir gesprochen? über Gott und die Welt.
Technik?
Nein,
alles. Deine Bremse, meine Bremse.
Na, Garmin war schon Thema auch.
Garmin war ein Thema.
Ausstattung, was
dann,
hat man? Also
dann die Stirnlampe, die ich mir kurz vorher zugelegt hatte, weil die einfach fantastisch ausgeleuchtet hat. Ich habe eine sehr gute Lampe mit Akku von Busch und Müller, eine Xon IQ Speed Premium. Die leuchtet schon fantastisch. Ich habe die allerdings nicht auf der höchsten Stufe gefahren, weil ich nicht wusste, wie lange bin ich denn unterwegs und wie lange erhält der Akku. Ich hatte noch einen Ersatzakku dabei. Trotzdem habe ich das auf der Normalstufe gemacht und hatte aber zum ersten Mal eine Stirnlampe dabei. Und zwar eine Stirnlampe von Petzl Ticker Plus, heißt das Teil. Und die hat so auf der niedrigsten Stufe so fantastisch den Weg geleuchtet, dass das also ein ganz neues Fahrerlebnis bei Nacht war. Vor allen Dingen dadurch, dass ich sie am Kopf trage, konnte ich auch rechts und links des Weges so ein bisschen ausleuchten und auch mal in den Wald rein. Und wenn ich habe die dann zwei, dreimal hier in Bonn getestet, vorab auf einer wesentlich höheren Stufe. Das ist fantastisch, wie weit die leuchtet. Also
wofür ist die gemacht?
Die ist tatsächlich zum Trailrunning bei Nacht, wenn man joggenderweise unterwegs ist. Aber eben auch zum Aufbau von Zelten und wenn man das stille Örtchen aufsuchen muss, dann kann man die sich beim Campen aufsetzen. Aber von der Akkulaufzeit sollte die auf der Stufe, auf der ich sie eingestellt hatte, 10 Stunden leuchten. Und sie hat sogar darüber hinaus gehalten. Die haben wir dann tagsüber nochmal aufgeladen für die zweite Nacht. Und hat einfach das Fahrfeld deutlich besser ausgeleuchtet, als wenn ich jetzt nur mit der normalen Lampe unterwegs gewesen wäre, die ich am Rad habe. Ich habe sogar eben auch, wie Eva das schon angedeutet hat, auch für sie im Grunde genommen mitleuchten können. So stark war die Lampe. Also wenn ich das nächste Mal nochmal nachts unterwegs sein werde, dann wird die Lampe auf jeden Fall mit dabei sein.
Tja, ja. Petzl macht ja dafür für alles. Classic Stirnlampen, Active Performance, Specialized. Petzl, da gibt es auch, habe ich gerade gesehen, eine Professional-Serie zum Arbeiten und die Sportserie. Aber die kann man überall kaufen, bei Globetrotter oder sonst wo.
Richtig, genau.
Die haben so Sachen.
Die habe ich hier in Bonn bei, das war ein Auslaufmodell, glaube ich. Die habe ich hier in Bonn im Globetrotter aus Outlet Store gekauft. Und das war wirklich eine gute Investition.
Okay. Genau, die Frage war, worüber unterhält man sich so die ganze Zeit?
Genau. Ja, dann haben wir, wir haben über den Job gesprochen. Da habe ich unter anderem erfahren, dass ihr mal gemeinsam gearbeitet habt. Dann habe ich erfahren, dass ihr bei einer Kölner Werbeagentur gearbeitet habt, nämlich Adverpes. Fand ich auch sehr interessant, weil ich ja auch in dem Bereich tätig bin. Ja, und was weiß ich.
Man redet
über das Studium, man redet über Kinder, was die so treiben. Also ich über meine. Man redet über Auslandsaufenthalte und. Und dann auf einmal ist die Nacht rum. Also, ja.
Ja, wir haben viele auf den Untergrund geschimpft, auch zwischendurch natürlich. Das nasse Gras, sag ich nur mal. Und die Dinge, die wir nicht so mochten halt. Das war auch immer noch Thema, natürlich.
Ja, ich habe hier noch ein Bild vor mir, und zwar diese Panzerplatten.
Ja.
Gab es da viele von? Weil bei der Grenzstein-Trophy, quasi beim Original, da ist ja alles mit denen
Bomber, ja.
ausgelegt, ne?
Wir hatten nur ein relativ kurzes Stück. Ich würde mal sagen, maximal 2 Kilometer, oder Eva?
Ja, ja, das war nicht
also,
sehr lange.
Das war nicht lang. Und dann muss man dazu erwähnen, dass ich als sogenannter Straßenfuzzi immer dazu tendiere, den maximalen Luftdruck in meine Reifen zu pumpen. Sprich, ich bin mit einem brettharten, aufgeblasenen Mantel über diese Platten gefahren. Mir hat mein Fahrrad im Nachhinein extrem leid getan, weil da alles durchgeschüttelt worden ist. Am Tag drauf habe ich dann tatsächlich einfach mal 3 Bar abgelassen. Das heißt, ich hatte
drei Bar abgelassen.
Das heißt, ich hatte nicht mehr 5, sondern nur noch 2 und habe dann eine wunderbare Erfederung bei meinem Bike erlebt. Ich war mit relativ breiten Reifen unterwegs und damit wären die Panzerplatten ganz anders zu meistern gewesen. Da kam dann aber nur noch ein ganz, ganz kurzes Stück, was weiß ich, so 20 Meter. Da hat das nicht mehr so viel gebracht. Wir hatten aber noch die ein oder andere Kopfsteinpflasterpassage, wo sich das dann ausgezahlt hat. Und darüber hinaus fuhr es sich mit dem geringeren Druck auch wesentlich besser auf dem Gravel, auf dem Schotter, auf den Schotterpisten. Als wenn man damit so prallen Reifen unterwegs war, wie ich das in der ersten Nacht gemacht habe. Aber da bin ich halt hoffnungsloser Asphaltfutz.
Nach wie vielen Kilometern bist du dann da drauf gekommen?
Ach, ja, boah, das waren dann so 300.
Ja. Na, immerhin, hast ja doch noch was.
Genau, 320, 330 Kilometer bin ich mit reduziertem Druck gefahren und das war gut. Ich hatte schon so eine Vermutung am ersten Abend, aber ich habe gedacht, nee, bevor du jetzt hier ablässt, dann musst du eventuell, dann lässt du zu viel ab, dann ist es zu weich, lass das mal mit dem harten Druck. Ich bin auch unterwegs von den Jungs, ja, bist du denn verrückt mit 5 Bar? Naja, ist auf jeden Fall, habe ich gelernt auf dieser Tour, dass es sich doch lohnt, auch sich darüber Gedanken zu machen, wie viel Luftdruck. Man muss nicht immer den Maximaldruck fahren.
Ach so, das ist wie beim Kochen. Es gibt auch eine Stufe 1.
Richtig, genau. Es muss nicht immer lichterloh alles brennen.
Das ist nicht binär. Ne? Nee. Du warst zufrieden mit deinem Luftdruck oder was hast du justiert? Du hast ja jetzt ein funkelnagelneues Rad gehabt, Eva.
Ich war zufrieden. Ich hatte, ich glaube, 4 Bar hatte ich. Kam damit gut klar.
Und sonst, da war ein neuer Sattel wahrscheinlich auch und alles. Wie hat sich das, oder?
Den Sattel, den hatte ich genauso schon an meinem Rennrad. Und eigentlich war das gut, bis auf die Position ist dann doch so ein bisschen anders, wie du sitzt. Aber ich habe mich da irgendwie gut dran gewöhnt. Also ich meine, das ist natürlich, ja, ich hatte mal ein Bike-Fitting vor 2 Jahren und da habe ich denen dann auch erzählt, ja, wenn ich muss alles bequem sein, wenn ich hier 10 Stunden auf dem Rad sitze, muss es immer noch sich alles gut anfühlen. Und dann haben die mir gesagt, das gibt's nicht, dir tut irgendwann was weh nach 10 Stunden, das ist einfach so. Und ich glaube, so ein bisschen so muss man das sehen. Also ich nach
also in der zweiten Nacht hatte ich dann echt irgendwann Nackenschmerzen. Also da hat mich das echt angestrengt. Also da habe ich dann gemerkt, dass das jetzt einfach Stunde um Stunde da fahren, dass das irgendwann der Körper eigentlich jetzt mal eine Pause möchte. Und das war eigentlich schlimm beim Fahren. Und natürlich hinterher, als ich erstmal abgestiegen war, da ging dann irgendwie nichts mehr bei mir. Also ich bin dann nach Hause gefahren am Tag danach und also am Montag vom Tempelhof aus nach Hause und wollte am Nachmittag noch mal kurz woanders hinfahren, einen Kilometer oder so, und bin aufs Rad gestiegen und bin wieder abgestiegen. Da ging dann irgendwie plötzlich gar nichts mehr. So, also nicht mehr sitzen und nicht mehr treten, das war so komplett weg. Also da hat irgendwie einfach alles wehgetan. Und ja, aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie normal nach so zweimal 24 Stunden unterwegs sein oder das zweite Mal noch länger. Aber so von jetzt so im Speziellen, dass irgendwas Besonderes schlimm war, das hatte ich jetzt eigentlich nicht. Also kein geschwollenes Knie oder sowas.
Aber du bist ja schon auch eine relativ normale Frau trotzdem. Also das hält schon der Körper durch. Und ich meine, du bist einigermaßen trainiert, aber waren da auch Leute dabei, die, keine Ahnung, sowas noch nie gemacht haben oder dir da was mitgekriegt?
Also ich weiß nicht, wie gut die Leute da so teilweise trainiert sind, weil ja immer alle sagen, sie hätten nicht trainiert, und das ist ja dann immer der Klassiker. Und ich denke, dass da schon große Erfahrung da war an Bikepacking. Also zumindest sahen die Ausrüstung so aus, als ob die Leute sich da sehr, sehr intensiv mit beschäftigen. Und fahrisch, ja klar, ich meine, da ist ja jemand wie der René Fischer oder so, der das dann da in was waren es, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, in irgendwelchen 30 Stunden durchrockt, der wird schon gut trainiert sein. Und ja. Ich denke auch, das ist irgendwie, also mir würde es keinen Spaß machen, untrainiert da anzutreten, weil, also wenn es dann nur eine Quälerei ist, das muss ja da nicht sein.
Ja, ich meine, die
sagen.
Aber manche haben sich auch mehr Zeit gelassen als ihr auch, ne? Also ihr wart, weiß gar nicht, sind auch in den nächsten Tagen noch welche angekommen, oder?
Ja, da sind da einige. Dienstag, Mittwoch. Wie gesagt, wir waren eigentlich schon relativ schnell, und die relativ große Ausfallquote, das, was Eva eben sagte, letztendlich sind dann 34 angekommen, der Rest eben nicht, spricht ja auch schon Bände. Ich musste ein bisschen lächeln, als Eva und ich, wir haben uns ja relativ früh gefunden nach dem Start. Ein Fahrer, der fuhr ganz ambitioniert an uns vorbei und drängelte auch so ein bisschen. Also wo ich dann dachte, ey, wir sind gerade mal 10 Kilometer auf dem Rad, was drängelt der denn jetzt hier vorbei? Und ich habe mich dann zurückfallen lassen, damit der passieren konnte. Und dann habe ich gesagt, naja, da habe ich mir den so angeguckt und gedacht, naja, den wirst du dann irgendwann wiedersehen. Das war dann auch so. Ob er dann zu Ende gefahren ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich meine, das ist kein Sprint. Und wenn man da 2 Tage, 3 Tage unterwegs ist, wo man dann 300 Kilometer oder 200 Kilometer, je nachdem, fahren muss, 3 Tage hintereinander, ja, dann muss man schon in gewisser Weise trainiert sein. Also so ganz man sollte es zumindest mal gemacht haben. Mindestens einmal 200 Kilometer gefahren, damit man überhaupt weiß, was das bedeutet.
Ja,
wo ich jetzt überhaupt gar keinen, das so erhöhen möchte. Ich habe mich da mit Eva auch drüber unterhalten. Und sie und ich waren ganz klar der Meinung, jeder kann 100 Kilometer fahren. Man muss es einfach nur mal ausprobieren. Da ist kein großes Geheimnis. Und wenn ich die 100 gefahren bin, dann schaffe ich auch die 200, weil 100 gehen immer. Irgendjemand hat das mal gesagt, ich glaube. Der Bruder von Gunnar Fehlau, der hat den Spruch mal geprägt.
Ein weiser Mann, hat mal gesagt. Aber der fährt auch Liegerad.
Ja, okay. Aber kann ich im Grunde genommen bestätigen. Ich mache ja auch so längere Touren, was weiß ich, 200, 300, 400, 500 Kilometer. Wenn man 400 Kilometer gefahren ist und dann geht es noch weiter, und man muss die 500 schaffen, die gehen immer.
Ja, aber du musst auch unterscheiden, Jonas, wenn du in der Gruppe fährst, das ist auch nochmal eine andere Nummer. Und dann, also weißt du, ich finde es halt so lustig, weil wir haben wirklich unterwegs schon gesagt, dass das hart ist und am Tag, am Abend noch SMS geschrieben, dass es hart war und dann zwei Tage später bist du dann so high, dass du es geschafft hast, da ist es schon so,
das ach,
würde man jeden empfehlen und ging doch irgendwie. Also
nein,
ich habe ganz schön gestaunt, als ich danach das erste Mal auf dem Rad saß, wie anstrengend Radfahren ist, weil ich so völlig von diesem Hochgefühl kam, ja super, du bist da in 24 Stunden durchgefahren und bist da 380 Kilometer gefahren an einem Stück und das ist alles easy jetzt und dann hier schön letztes Wochenende das erste Mal wieder drauf gesessen und da habe ich gedacht, aha, das ist ja interessant, wie einfach
also,
das ist.
Das stimmt, also der Harald, der ja auch sehr gerne sehr lange Strecken fährt, der ist, glaube ich, seine längsten Sachen waren über 600 Kilometer und wir haben uns danach unterhalten und haben gesagt, boah, das war somit das Anspruchsvollste, was wir bisher gefahren sind, eben aufgrund auch des Untergrundes und des Profils, was wir da bewältigt haben. Und wir haben gesagt, hat uns schon eine ganze Menge gefordert. Und bevor ich das jemandem weiterempfehle, würde ich mir denjenigen genau angucken, dem ich es weiterempfehle. Ich merke aber, dass je weiter der Candy Bee zurückliegt, desto euphorischer werde ich und sage, ey, super, müsst ihr unbedingt mitfahren.
Wie viele Leuten hast du es denn schon empfohlen?
Auf dem einen oder anderen habe ich das schon empfohlen und sage, melde dich doch mal an und fahr da mit. Aber es ist schon, aber der Punkt ist ja, man muss es ja nicht so machen, wie wir es gemacht haben. Wir haben es schon relativ zügig durchgefahren. Also nur mit einer Übernachtung und zwei Nächte durch, das ist schon fordernd. Man kann auch sagen, ich mache es einfach in kleineren Häppchen und fahre jeden Tag nur 200 Kilometer oder fahre jeden Tag nur 180 oder 150 Kilometer. Und dann brauche ich eben ein bisschen länger. Es geht ja da auch nicht um Gewinnen, sondern einfach nur darum, dass ich eben diese Strecke in einem Zeitraum X bewältige. Punkt. Und man muss Spaß haben dabei. Bringt ja auch nichts, wenn ich dann nach dem Candy Bee das Fahrrad in die Ecke schmeiße und sage, ich fahre nie wieder Rad oder ich fahre erst im halben Jahr wieder. Ich brauche jetzt eine Auszeit. Das darf natürlich nicht so sein. Ich bin am anderen Tag, als ich dann wieder da bin, bin ich mit dem Rad wieder von Köln oder von Bonn nach Köln in die Agentur gefahren. So muss es eigentlich sein.
Wie viele Kilometer sind das?
Das sind, also den Weg, den ich fahre immer am Rhein entlang, das sind 36, 37 Kilometer.
Aber das ist genau der Punkt, das denke ich halt, dass man so trainiert sein muss, dass es einem Spaß macht. Also, dass das irgendwie cool ist, wenn das gerade so zusammenpasst, so von der Anforderung. Und also, weil dir würde es zum Beispiel nicht Spaß machen, glaube ich, da hinterher zu zuckeln, auch wenn das gerade dein Leistungsniveau wäre, weil du halt auch, glaube ich, Bock drauf hattest, da die Nächte durchzufahren und vorne ein bisschen mitzufahren und so.
Genau.
Und so muss es dann sein, finde ich. Und dann ist es halt cool. Und deswegen würde ich nicht jedem sagen, der mal 100 Kilometer gefahren ist, ach, kannst du machen, weil...
Nein.
Ja.
Nee, das ist schon, das war schon auch für jemanden, der gerne länger und viel fährt und 200, 300 Kilometer an einem Stück fahren kann, wie jetzt zum Beispiel das ja auch bei der Eva, die hat da immer ein bisschen tief gestapelt. Ich war absolut davon überzeugt, dass die das durchzieht und dass sie das drauf hat. Aber trotzdem muss man schon eine gewisse Grundfitness haben und überhaupt eine Ahnung davon haben, was es bedeutet, so lange auf dem Rad zu sitzen.
Okay, und, da fällt mir, also Entschuldigung.
Ja, weil ich war auch zu Ende.
Also, eine zweite Frage oder so ein zweites Anliegen neben dem Essen ist bei mir die Zeit. Weil die Fitness kommt ja nicht von irgendwoher, auch wenn man jetzt keine Rekorde abliefern will, aber man muss ja schon fahren. Wenn man Familie hat, wenn man Freunde hat, wenn man Beruf hat, wenn man irgendwie vielleicht noch ein Zweitinteresse hat. Es ist ja doch schon eine Zeit, die man auf dem Rad ist und sein muss auch, damit man irgendwie was hinkriegt. jetzt, Eva, du bist mit M unterwegs. Genau. Und für euch funktioniert es gut. Wie ist es bei dir, Joas, in der Familie?
Also ich habe die letzten Jahre ganz viel aus dem Homeoffice gearbeitet. Das heißt, habe jetzt zu Hause mehr oder weniger die Agentur koordiniert und im Grunde genommen alles von hier aus erledigen können. Ich habe mich, auch wenn ich im Homeoffice war, morgens immer irgendwann zwischen 7:30 und 8:00 aufs Rad gesetzt und bin eine 20-Kilometer-Runde gefahren. Ja, da war ich eine knappe Stunde unterwegs, habe das damit verbunden, dass ich am Postfach vorbeigefahren bin und hatte dann morgens 20 Kilometer und abends bin ich dann meistens nochmal 20 Kilometer gefahren. Das heißt, ich war irgendwo so 2 Stunden am Tag mit Radfahren beschäftigt. Mhm. Und im Augenblick bin ich sehr viel in Köln. Da fahre ich jeden Tag von Bonn nach Köln und dann wieder zurück von Köln nach Bonn. Und da kommen so 70 Kilometer zustande. Das heißt, das schaffe ich in 1,5 Stunden, sehr bequem. Sitze also so 3 Stunden am Tag auf dem Rad. Das ist meine Vorbereitung. Ansonsten habe ich keine weitere Vorbereitung.
Das heißt, du pendelst.
Ich pendel, ganz genau. Das ist meine. Das reicht mir jetzt auch fürs Training. Ich habe dieses Jahr noch vor, London, Edinburgh, London zu fahren. Da habe ich aber kein gesondertes Training. Was ich vielleicht noch machen werde, ich möchte noch mal so eine längere Sache, so um die 500 Kilometer. Da plane ich von Bonn nach Trier und dann die ganze Mosel noch mal entlang. Bis nach Koblenz und dann von Koblenz nach Bonn zurück, so ein Dreieck zu fahren. Dann müsste ich so um die 500 Kilometer kriegen. Das werde ich mal an einem Wochenende machen. Aber ansonsten keine gesonderte Vorbereitung. Da reicht mir eigentlich mein tägliches Pendeln zwischen Köln und Bonn.
Ah ja, das. Und so an den Wochenenden, da machen halt an der Nähe Kinder oder Frau oder wie auch immer, die machen andere Sachen oder fahren die auch mit?
Dort, die fahren also ich bin jetzt über Ostern, bin ich mit meiner Frau von Bonn nach Langenfeld, das ist ein kleiner Ort zwischen Köln und Düsseldorf. Da ist die mit ihrem Hollandrad gefahren und da haben wir meine Mutter besucht und das waren dann mit dem Hollandrad immerhin 127 Kilometer. Wow. Sind wir mittags um 12 losgefahren und da ist die mit ihrem Gazelle Hollandrad ganz aufrecht sitzend, zum Glück auf dem Hinweg bei Gegenwind und auf dem Rückweg, sie hatte schon befürchtet, bis dahin dreht der Wind und der bläst ihr dann wieder entgegen, aber wir hatten dann tatsächlich auf dem Rückweg Rückenwind und da ist sie 127 Kilometer an dem Tag mit ihrem Hollandrad gefahren.
Was hat die für einen Sattel drauf?
Die hat, wie heißt der Sattel? Keine Ahnung. Irgend so einen breiten Holland-Sattel.
Ah ja.
Mit Gel-Einlage.
Ich bin beeindruckt.
Ja, hat die. Aber die fährt auch jeden Tag hier zur Arbeit nach Bad Godesberg. Also da kriegt die auch jeden Tag 16 Kilometer zusammen. 8 Kilometer hin, 8 Kilometer zurück. Mhm.
Okay, also für alle, die denken, ein bisschen in der Stadt rumeiern oder auf die Arbeit fahren, das bringt doch nichts, man muss einen Trainingsplan abarbeiten. Geht auch damit, kriegt man ordentliche Fitness zusammen.
Pendelst du auch, Eva? Oder machst du irgendwie was regelmäßig?
Ich hatte immer das Glück, dass ich relativ nah bei der Arbeit gewohnt habe, eigentlich immer in meinem Leben. Und fahre eigentlich auch immer alle Wege in der Stadt im Rad. Also ich habe auch deswegen kein Auto mehr, weil ich finde, dass es in Berlin halt echt gut machbar ist. Zumindest wenn man jetzt nicht im Umland wohnt. Aber das sind die Kilometer, die ich dazu zähle. Das ist mehr so, das macht man halt so. Und ansonsten, wenn ich jetzt weiß, ich fahre sowas wie den Candy Beat, dann überlege ich mir schon mal ein paar Wochen, Monate vorher, da solltest du vielleicht mal ein paar Kilometer zusammenbekommen und wann machst du das am schlauesten? Also vor allem jetzt, weil ich fand es jetzt relativ früh noch im Jahr und ich versuche im Winter immer schon mal alle 2 Wochen am Wochenende mal eine längere Strecke zu fahren, also was heißt längere Strecke, mal 3 Stunden auf dem Rad zu sitzen, aber
Aber so, also dafür hatte ich schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen mehr machen muss. Und dann versuche ich dann schon 3-4 Mal die Woche gescheit zu fahren.
Ja, aber das geht gescheit ja. zu fahren.
Gescheit zu fahren. Ja, genau. 30er-Schnitt.
Nein, das ist ja gerade nicht, das ist ja nicht gescheit fahren, an meiner Sicht okay. zumindest nicht. Aber halt mal ein bisschen Streck, also ein paar Kilometer zu machen. Und ich habe mir auch einmal vor dem Candy Bee, 3 Wochen davor, habe ich mir noch mal 300 Kilometer am Stück gegeben. Und das war aber mehr so für den Kopf auch, weil ich mal noch mal wissen wollte, wie es so ist, dieses Gefühl dann irgendwann zu haben, jetzt geht nichts mehr, aber du fährst trotzdem weiter. Und das war gut. Also da noch mal fand ich einfach hilfreich, noch mal zu wissen, wie sich das anfühlen kann und wie es dann auch ist, trotzdem weiterzumachen. Und dass man da so ein bisschen so einen Punkt überwinden kann, wo man halt denkt, ach, jetzt mag ich eigentlich gerade nicht mehr. Ja.
Also den Punkt, aufhören zu wollen, die nächste Bahn zu nehmen und nach Hause oder nach, in dem Fall für dich wäre ja Berlin nach Hause gewesen.
Das war den, ganz praktisch.
den gab es nicht wirklich dann.
Nein, also zumindest bei mir nicht. Also für mich war das auch jetzt nicht so eine unvorstellbar große ja. Strecke. Das hört sich zwar so hammermäßig an, 660 Kilometer, aber wie Eva das sagt, wenn man mal so 300 Kilometer oder 400 Kilometer gefahren ist, man weiß so ungefähr, was man mit dem Bike dann doch für Distanzen zu überwinden schafft. Da war das für mich jetzt, ja, da muss man zwar ein bisschen ziehen, das eine oder andere Mal, aber ich war da ganz zuversichtlich, dass ich das schaffe. Und für mich wäre das auch tatsächlich also keine Option gewesen, dann irgendwo abzubrechen. Habe ich auch nie das oder während der ganzen Tour nicht gedacht, dass der Candy Bee mich schafft, sondern ich wollte den Candy Bee schaffen.
Mhm, okay.
So ist echt. Ja, herausfordernd war eben die Art der Strecke, weil da ging es über Wiesen, die sehr holprig waren, da ging es über Schotterwege, wo teilweise sehr dicke Steine lagen. Gut, dann habe ich mir selber das Leben ja mit meinem hohen Luftdruck am ersten Tag besonders schwer gemacht, weil auf den Schotterpisten, wenn es dann bergab ging und um die Kurve, dann eiert man sehr darum und hat keine besonders gute Haftung. Aber da muss man eben entsprechend ruhig und langsam fahren. Dann geht das auch mit hohem Luftdruck.
Hattet ihr Platten oder andere technische Probleme?
Also Eva nicht und ich auch nicht. Der Harald, der mit uns unterwegs war, übrigens, das muss man auch mal erwähnen, der Harald, der Teufelskerl, der ist tatsächlich mit einem sogenannten Single Speed die ganze Strecke gefahren.
Ja.
Das heißt, also das muss man hier mal ausdrücklich erwähnen, der ist die 6000 Höhenmeter mit einem einzigen Gang gefahren, der ist die Bergabstrecken mit einem einzigen Gang gefahren. Auch das geht. Der hatte nichts, also keine Gangschaltung, sondern nur eine Übersetzung.
Aber kein Fixie.
Nein, kein Fixie. Also der Freilauf war schon da. Ja, nur ein Single Speed, sondern und kein Fixie. Der ist den ganzen Weg mit einem Gang gefahren, ja. Wie war die Frage?
Technische Probleme gab.
Ach so, Platten, genau technische irgendwas. Probleme. Harald hatte 2 Platten. Einen in Eisleben und blöderweise dann, da war es nämlich noch hell. Und irgendwann dann in der Nacht, die uns dann bevorstand, morgens um 4 in der Mark Brandenburg, wo man sowas überhaupt nicht gebrauchen kann, wo es kalt war oder der Eva war besonders kalt, wenn ich das recht in ihrem Blog gelesen habe. Und dann kommt so ein blöder Platten, den man dann beheben musste. Aber das waren die Einzel-, also 2 Platten gehen eigentlich bei 3 Rädern.
Das stimmt. Ja.
Ja.
Und ihr hattet dann Flickzeug dabei oder Ersatzreifen genau. oder Schläuche oder?
Ich weiß gar nicht. Beides mal per Flickzeug, oder?
Habt ihr nicht geklebt sogar? Flicken oder, geklebt?
Ja, Flicken geklebt, genau. Und ich weiß gar nicht, der hat keinen oder hat er einen Schlauch gewechselt?
Ich glaube, beim ersten Mal hat er den Schlauch gewechselt, beim zweiten Mal habt ihr doch geklebt, da
genau, hat nichts. Beim ersten Mal haben wir einen Schlauch gewechselt, weil das, glaube ich, ventilnah war oder da hatte sich ein alter Flicken gelöst, so war es. Und beim zweiten Mal haben wir einfach nur einen Flicken draufgepappt und dann ging es weiter. Ja, das waren also die beiden Pannen, die wir hatten.
Ja. Coole Sache. Also beim nächsten, ich gehe davon aus, dass ihr als, wie heißt denn es, als, wenn man quasi das Rennen schafft, also als
nicht Finisher.
Finisher, genau, Finisher. Auch für den nächsten Candy Bee Graveler schon qualifiziert seid. Und. Also ihr wollt es wieder machen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das so gut gefallen, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, auch 2018 wieder dabei zu sein. Ich bin gespannt, wie viel Starter beim nächsten Mal zugelassen werden. Ob das 70. wieder so begrenzt ist. 70? Ja, weil 70 Jahre danach, ja okay, mag sein, keine Ahnung. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass beim nächsten Mal, das hat ja jetzt hier schon Wochen gedauert, bis die Startplätze weg waren. Ich glaube, beim nächsten Mal wird das Ding sehr viel schneller voll sein. Ich habe mir also schon vorgenommen, wenn ich weiß, wann der Termin ist, stelle ich mir einen Alarm auf dem iPhone, auf dem Rechner. Ich ziehe meinen alten Wecker auf. Und werde dann sofort die Anmeldung ausfüllen.
Du programmierst dir ein Skript.
Oder das, genau, dass ich da an Platz 1 komme. Muss ich mal meine Programmierer engagieren.
Und da musste man ja auch noch was spenden. Wem spendest du denn beim nächsten Mal? Wieder Care?
Also, ich fand es ganz interessant, heute hat der Jochen bei mir, ich habe also Care ein bisschen kritisiert, weil ich habe dort gespendet, vor dem Hintergrund.
Kannst du ja kurz mal erzählen, das habe ich bei dir im Blog gelesen.
Richtig, genau. Ich hab bei denen gespendet, als der Aufruf oder als die Ausschreibung draußen war, habe ich weil ich dachte, die Startplätze gehen sofort weg, habe ich meine Anmeldung vom Handy gemacht. Ich war in Köln in der Kneipe unterwegs und habe dann Care angeklickt. Die hatten einen PayPal-Account und dann war das sehr bequem. Man musste einer von 5 Organisationen eine Spende zukommen lassen. Das war so eine Idee vom Gunnar Fehlau gewesen. Das habe ich dann auch gemacht und seitdem werde ich von denen, ich sage jetzt mal, gestalkt. Das heißt, ich kriege Newsletter, ich kriege gedruckte Mailings nach Hause und vor dem Candy Bee in der Woche davor haben die mich sogar angerufen. Da war eine Luxemburger Nummer, die haben den Hauptsitz in Luxemburg und ich gehe ran und dann sagten die, hier ist Care Deutschland, wir wollten sie gerne und ich war auf dem Weg in ein Meeting und habe gesagt, sorry, ich habe überhaupt gar keine Zeit und im Übrigen habe ich kein Interesse. Aber, ich sage, nein, kein Aber, vielen Dank, bitte mich nicht mehr anrufen. Also ich fand das schon relativ dreist, dass ich dann auch auf dem Handy angerufen wurde. Ich habe aber heute vom Jochen Kleinhens gehört, dass er auch bei Care Deutschland gespendet hat. Und der sagt, er ist bisher in gar keiner Weise von denen kontaktiert worden, was ich ganz interessant fand. Also
da hast du irgendein Häkchen gesetzt aus Versehen.
Ja, oder das Häkchen eben nicht weggenommen, ja. Keine Ahnung. Ich vermute mal ja, wobei ich ja nur gespendet habe über PayPal und das ist ja ein externer Anbieter. Insofern weiß ich gar nicht, wieso Also es kann ja nicht über die Spende an sich gelaufen sein.
Aber es ist interessant, so, was die für einen Aufwand betreiben. Also da merkt man auch schon, wie alt und erfahren quasi und professionalisiert diese Organisation ist. Ne?
Also
dass
auch,
die, ja, dass die quasi, das, wer weiß, vielleicht schicken die auch noch Drückerkolonnen irgendwo rum.
Ich fand, dass auf der einen Seite ist es sehr professionell gemacht, aber auf der anderen Seite, nur weil ich jemandem eine Spende zukommen lasse, heißt das ja nicht, dass die mich zu spammen mit E-Mail-Newslettern, dass ich gedruckte Mailings bekomme. Das kostet ja auch alles Geld. Ja, ja. Keine Ahnung, was sie sich davon versprechen. Mir war das definitiv, als dann auch noch der Anruf kam, war mir echt zu viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme jetzt auch auf der Werbung und habe dafür auch ein gewisses Verständnis. Aber so eine gewisse Zurückhaltung finde ich da eigentlich schon eher angebracht. Und beim nächsten Mal suche ich mir bestimmt jemand anders aus. Und den Newsletter, den habe ich heute auch nach dem Kommentar vom Jochen, habe ich mich austragen lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch Auswirkungen auf die gedruckten Mailings hat. Denn angerufen haben sie nicht mehr.
Na, immerhin.
Ja.
Ja, ach so, also, was ist denn mit euren Päckchen passiert? Was habt ihr dann mit denen gemacht? Habt ihr die dann in die Luft geworfen?
Na, die haben wir in einem Berliner Hotel, die ganzen Päckchen angenommen haben, abgegeben. Und die sind gestern, glaube ich, dem Verein Arche, die sich da um die Jugendlichen kümmern, übergeben worden. Und die Fahrer, die nicht angekommen sind, die haben dann ihr Päckchen per Post nach Berlin geschickt.
Ah ja.
Mhm. Also insgesamt eine sehr schöne, auch das nochmal so eine sehr schöne Zusatznebeneffekt, den dieser Candy Bee hatte und die Idee dann auch nochmal in quasi real aufgegriffen und das auch nochmal so ein bisschen nachgelegt, ein Care-Paket nach Berlin bringen. Also mir hat das von der Geschichte drumherum auch sehr schön, sehr gut gefallen.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schöne Idee. Also das Ganze Wohltätigkeitsveranstaltung, gibt es dieses Wort noch?
Charity heißt das.
Charity, genau. aber
das angenehme, das schöne Radfahren mit einem Zusatznutzen verbunden, hat der Gunnar oder wer auch immer das aus seinem Team so mit ersonnen hat, fand ich auf jeden Fall eine klasse Aktion. Mhm.
Okay. Ja, dann sind wir jetzt in Berlin angekommen, Sache, oder? Ich könnte ja noch länger quasseln, aber vielleicht lassen wir es für heute gut sein. Bei mir hat es gerade Bing Bing gemacht. Thomas, bist du noch da?
Ich bin da. Hörst du mich?
Ja.
Joa, sehe
ich? Ja, ich bin auch noch da.
Eva, bist du noch da?
Okay, ich bin auf jeden Fall noch da, ja.
Genau. Also wir können ja irgendwann tatsächlich auch mal überlegen, ob wir vielleicht eine Charity-Radio-Show machen und eventuell vom Gravel Bee nonstop berichten. Aber das wäre auch durchaus eine Herausforderung vielleicht. Aber ich habe viel erfahren und also auch diese
das wäre gar nicht so schlecht übrigens, ne? Also es ist, wenn man kann ja die Leute spotten und dann könnte man von unterwegs, wenn alle ihre extra Zusatzbatterien dabei haben, ne?
Da könnte man auch sogar Live-Berichterstattung machen. Die Eva hat ja immer nur den Kopf geschüttelt, weil Harald und ich sehr intensiv auch in den in sozialen Netzwerken sind. Also wir haben also permanent bei Twitter und bei Facebook unsere Fotos und Posts platziert.
Ja, ich habe die angeguckt, und ja.
Ich habe dann auch irgendwann mal unterwegs gesagt.
Hast du eine GoPro?
Nö, ich habe einfach mit dem iPhone, das fehlt noch. Ja, ich habe eine GoPro, guck mal hier, die hätte ich also theoretisch auch mitnehmen können, aber ich habe dann als Fotos vom Handy aus gemacht und habe dann irgendwann unterwegs den Spruch gebracht, ich glaube, ich bin total untertwittert, ich muss mal wieder tweetlos sehen.
Was irgendwie nicht sein konnte bei der Menge der Pausen, die wir dafür gemacht haben. Aber gut, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
Boah, ich muss ganz dringend twittern.
Richtig.
Mama, ich hab Durst, ich muss twittern. Was da passieren kann auf so einer Fahrt, ne? Twitter-Abstinenz.
Twitter-Abstinenz, ja, ganz schrecklich. Ja, die Leute wollen ja, also das hat sowohl der Harald erfahren als auch ich. Die Leute haben gesagt, schickt mir Bilder, schickt mir Posts, wo seid ihr jetzt? Die wollten auch informiert sein. Also da ist schon an den unterschiedlichen Geräten sehr intensiv verfolgt worden, wer wann wo ist, und der Live-Track hier mit dem Spot-Gerät, der hat sein Übriges getan.
Ja, das muss man dann alles nochmal bedenken, wenn man da die Fahrzeit nochmal optimieren will beim nächsten Mal, damit man es dann doch mal schafft in 2 Tagen. Da muss natürlich auch darüber nochmal verhandelt werden, wie viel solcher Pausen dann möglich sind.
Sprachsteuerung.
Genau.
Automatisierte Bilder abschicken. Vielleicht schicken wir euch eine Drohne hinterher.
Wir könnt auch, ihr macht es dann, ihr fahrt ja jetzt mit, ihr seid jetzt total angefixt. Ach so, oder so,
ja, stimmt, ja.
Dann wir könnt ihr euch E-Bike. Da direkt gegenseitig, ja, zum Beispiel, ja.
Oder ein Motorroller oder sowas. So, hier so ein Moped von der Tour de France. Thomas setzt sich verkehrt rum hinten drauf mit so einer Kameraattrappe. Wie war das beim Giro? Da ist gerade mal wieder irgendwie ein Sturz durch einen Motorradfahrer verursacht worden, glaube ich.
Ja, da stand wohl irgendwie.
Ich glaube, ein Polizeimotorrad stand im Weg oder so.
Ja.
Ja, okay, gucken wir mal. Ja, live davon. Ja, muss mal sehen. Ich gucke mir mal die Aufrufe an, die das Hashtag hatte und so, mal analysieren. Wen könnte man da als Sponsor gewinnen? Okay, dann berichten wir. Thomas, was machst du? Ich sehe dich abwesend.
Ich arbeite noch nebenbei.
Du hast getwittert, ich habe es genau gesehen.
Oder wo wir twittern dürfen.
Oder WhatsApp.
2 Stunden nicht getwittert.
Richtig. Ich bin total unter Twitter.
Ja, aber dann, also ich fand schön, dass ihr erzählt habt von eurer Fahrt. Das ist noch besser als über Spot oder so zu folgen. Oder prima, so als Zusatzinformation dann. Danke euch nochmal.
Ja, lang zu danken.
Ja, danke zurück.
Ja.
Macht ja Spaß nochmal. Ja.
Ja, und die Euphorie, was Joa schon gesagt hat, kaum 2 Wochen später schon ist jeder Schmerz vergessen. Und
genau, alle. Ihr müsst unbedingt mitfahren. Ihr müsst unbedingt mitfahren. Das ist so eine super Tour. Und dein Leben hat nicht vergessen. Und total locker, ja.
Na, seht ihr, also mal gucken. Ihr könnt ja mal berichten, ob ihr vorhabt, also das geht jetzt an die Hörer, ob ihr vorhabt mitzufahren, ob ihr das für eine dumme Idee haltet oder ob ihr selbst was anderes schon geplant habt. Also Du fährst von London nach Edinburgh und zurück.
Genau.
Eva, hast du irgendwas geplant, was Langes, Großes?
Ja, aber ich bin ja da immer eher so, ich mach's erst mal und dann erzähle ich was darüber.
Aha.
Na gut. Wo kann man dich tracken, stalken?
Ich habe doch einen Blog, es muss reichen.
Ja, das reicht, das stimmt. Also, ja, Joas hat auch einen Blog. Da habe ich zum Beispiel die Care-Geschichte gelesen.
Richtig.
Da hast du ja drüber berichtet. Du hast noch eine Nachfolgegeschichte angekündigt, ne?
Genau. Die kommt diese Woche noch auf dem Kettenpeitscher.com.
Genau, Kettenpeitscher.com. Und Eva, unter welcher Adresse bist du zu erreichen?
Unter Takeshi Verdraht.
Ja, wunderbar. Dann empfehle ich beide Blogs nochmal hier zum Lesen. Am besten irgendwie abspeichern, so auf den Desktop hinlegen und dann immer mal hingehen oder so. Thomas, musst du noch dringend was wissen von den Diskutanten?
Nö, ich bin soweit gut informiert und gut unterhalten und hat mich gefreut, euch kennenzulernen und ja, euch einen schönen Abend noch und bis demnächst mal.
Ja, das wünsche ich auch. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas.
Und die zwei anderen?
Ich bin Joas.
Ich bin Eva.
Ja dann.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss.